Antoine Béchamp, französischer Biologe 1816 bis 1908 Einführung. Béchamp war einer der prominentesten und aktivsten Forscher und Biologen Frankreichs. Er lehrte an Universitäten und medizinischen Fakultäten und veröffentlichte zahlreiche Veröffentlichungen zu Zellbiologie, Krankheiten, Botanik und verwandten Themen. Sein Name wäre heute wahrscheinlich ein bekannter Name, wenn da nicht die Aktivitäten eines gewissen Louis Pasteur wären, den die Geschichte in der Tat sehr freundlich behandelt hat, angesichts seiner gefälschten Wissenschaft, seiner Tendenz, Ideen, hauptsächlich von Béchamp, zu stehlen, experimentelle Daten zu fälschen und im Allgemeinen Behauptungen aufzustellen, die keiner tatsächlichen Grundlage entsprachen. Ich laufe nicht vor den Mund, wenn ich das oben sage. Es ist alles ziemlich gut dokumentiert. Béchamp und Pasteur waren beide Mitglieder der Französischen Akademie der Wissenschaften, und die von ihnen eingereichten Arbeiten und ihre Korrespondenz, sowohl untereinander als auch mit anderen Personen, wurden alle aufgezeichnet. Sogar ihre verbalen Äußerungen sind in den Sitzungsprotokollen erhalten. Um es kurz zu machen, und es ist eine lange Geschichte, Pasteur hat im Grunde die Keimtheorie der Krankheit ausgegraben und ihr seinen Namen gegeben. Es war keine neue Idee, obwohl er behauptete, trotzdem Keime entdeckt zu haben. Das Konzept wurde eigentlich schon vor vielen Jahren von anderen skizziert, aber natürlich ist die ganze Idee sowieso falsch, so dass es kaum eine Rolle spielt, wer zuerst darauf gekommen ist. In ein paar Jahren wird die Keimtheorie der Krankheit mit der Theorie der flachen Erde da draußen sein, wo sie hingehört. Béchamp schrieb mehrere Bücher. Das letzte davon war das dritte Element des Blutes, das seine Probleme mit Pasteur und auch die Details seiner eigenen Theorien umreißt. Ein weiteres gutes Buch ist Pasteur Exposed, geschrieben von Etelium und erstmals 1923 veröffentlicht, das in allen Details darauf eingeht, wie genau Béchamps Ideen von Pasteur bis zur Unkenntlichkeit verdreht wurden. Nichts davon wäre natürlich von Bedeutung, abgesehen von dem kleinen Punkt, dass die westliche, auf Chemie basierende Medizin auf einer Grundlage des unbestreitbaren Pasteurismus aufgebaut ist. Der Traum und die Lüge des Louis Pasteur von R.B. Pierson Pearsons Buch, das ursprünglich in den 1940er Jahren unter dem Titel Pasteur, Plagiarist, Imposter veröffentlicht wurde, ist eine hervorragende Einführung in die Theorie und Praxis von Pasteurs Wissenschaft, seiner Unfähigkeit, die Konzepte, die er sich aneignete, und die Folgen der Impfstoffe vollständig zu verstehen, die er und seine Anhänger geschaffen haben. Louis Pasteur baute seinen Ruf auf und veränderte den Lauf der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts, indem er das Werk von Antoine Béchamp plagiierte und verzerrte. Pearson deckt Tatsachen über Pasteur auf, die bis heute ignoriert werden, und liefert einen detaillierten historischen Hintergrund für die aktuelle Kontroverse um das Impfen. Das Seltsame ist, dass es sogar zu Pasteurs Lebzeiten Leute gab, die sagten, dass er falsch lag und dass er wusste, dass er falsch lag, aber Pasteur war gut darin, Politik zu machen, und war in der herrschenden Klasse, also gewann er. Das Folgende ist der gesamte Text des Buches. Je eher wir das Erbe von Pasteurs gefälschter Wissenschaft überwinden und zur Realität zurückkehren, desto besser. Inhalt Einführung Kapitel 1, die Vorgeschichte der Keimtheorie Kapitel 2, Béchamp, Pasteur und Gärung Kapitel 3, Weinige Gärung Kapitel 4, Béchamps Mikrozyma oder Little Bodies Kapitel 5, Krankheit der Seidenraupe Kapitel 6, Pasteur auch ein Fälscher, Antisepsis Kapitel 7, sind Biostoffe schädlich? Kapitel 8, Tierserologie, Milzbrand Kapitel 9, echte Immunität erste. Vorgeschichte der Germtheorie. Wenn Sie zurück in die Geschichte der Ärzteschaft und die verschiedenen Vorstellungen über die Ursache von Krankheiten gehen, die von führenden Ärzten vertreten wurden, bevor Pasteur zum ersten Mal seine berüchtigte Keimtheorie verkündete, werden Sie überzeugende Beweise dafür finden, dass Pasteur nichts entdeckt hat und dass er es absichtlich getan hat, die Arbeit eines anderen angeeignet, verfälscht und pervertiert. Die sogenannte Keimtheorie ist Pasteur lange vorausgegangen, so lange sogar, dass er sie als neu präsentieren konnte, und er kam damit durch. F. Harrison, Hauptprofessor für Bakteriologie am McDonald College, Landwirtschaftliche Fakultät, McGill University, Quebec, Kanada, schrieb einen historischen Überblick über die Mikrobiologie, veröffentlicht in Microbiologie, einem Lehrbuch, in dem er teilweise sagt, Geronimo Fracastorio, ein italienischer Dichter und Arzt, 1483 bis 1553, aus Verona veröffentlichte 1546 in Venedig ein Werk, De contagionibus et contagiosis morbis, et eorum quotient, das die erste Aussage über die wahre Natur der Ansteckung, Infektion bzw. Krankheitserreger und der Übertragungswege von Infektionskrankheiten. Er unterteilte Krankheiten in solche, die durch direkten Kontakt, durch Zwischenmittel und aus der Ferne durch die Luft infizieren krankheitserzeugende Organismen, genannt Seminaria contagionum, zu denen er gehören sollte die Natur viskoser oder klebriger Materie, ähnlich den kolloidalen Zuständen von Substanzen, die von modernen physikalischen Chemikern beschrieben werden. Diese Teilchen, die zu klein sind, um gesehen zu werden, konnten sich in geeigneten Medien vermehren und wurden durch die Einwirkung tierischer Hitze Petrogenso Fracastorio, in der Mitte des 16. Jahrhunderts, gab uns einen mikrobiologischen Überblick über krankhafte Prozesse. Für ein Buch, das mehr als 300 Jahre vor Pasteurs Entdeckung der Keimtheorie veröffentlicht wurde, scheint dies eine äußerst erstaunliche Vorwegnahme von Pasteurs Ideen zu sein, außer dass Fracastorio, da er kein Mikroskop hatte, anscheinend nicht erkannte, dass diese Substanzen individuell leben könnten Organismen. Laut Harrison wurde das erste zusammengesetzte Mikroskop 1590 von H. Janssen in Holland hergestellt, aber erst um 1683 wurde etwas mit ausreichender Leistung gebaut, um Bakterien sichtbar zu machen. Er fährt fort, im Jahr 1683 teilte Antonius van Leeuwenhoek, ein niederländischer Naturforscher und Linsenhersteller, der englischen Royal Society die Ergebnisse von Beobachtungen mit, die er mit einem einfachen Mikroskop seiner eigenen Konstruktion mit 100 bis 150-facher Vergrößerung gemacht hatte. Er gefunden in Wasserspeichel, Zahnstein und so weiter, was er Animalcula nannte. Er beschrieb, was er sah, und in seinen Zeichnungen zeigten sie sowohl stäbchenförmige als auch spiralförmige Formen, von denen er sagte, dass sie beide beweglich seien. Aller Wahrscheinlichkeit nach die beiden Arten er sah diejenigen, die jetzt als Bacillus buccicalis maximus und Spirillum sputigenum erkannt wurden. Leeuwenhoeks Beobachtungen waren rein objektiv und standen in auffälligem Kontrast zu den spekulativen Ansichten des Wiener Arztes Marpele Enkietz, der 1762 eine Keimtheorie von Infektionskrankheiten veröffentlichte. Pelle Enkietz behauptete, dass es einen speziellen Organismus gebe, der jede ansteckende Krankheit hervorrufe, dass sich Mikroorganismen außerhalb des Körpers vermehren könnten und dass sie durch die Luft von Ort zu Ort transportiert werden könnten. Hier ist Pasteurs großartiger Gedanke in toto seine vollständige Keimtheorie und über ein Jahrhundert gedruckt, bevor Pasteur daran dachte oder ihn als seinen eigenen veröffentlichte. Beachten Sie, wie prägnant es alle Ideen von Pasteur über Keime vorwegnimmt. Während es keinen Beweis dafür zu geben scheint, dass Pelle Enkietz ein Mikroskop hatte oder von Leeuwenhoeks Animalcula wusste, ist beides möglich und wahrscheinlich, da er ziemlich prominent war, und er als Pasteur, sollte jede Anerkennung haben, die aus einer solchen Entdeckung kommen könnte, wenn die Keimtheorie irgendeinen Wert hat. Diese Idee, die zumindest für die Menschen dieser Zeit so seltsame Ereignisse wie Ansteckung, Infektion und Epidemien leicht und vollständig erklären muss, stehe, wäre in den medizinischen oder wissenschaftlichen Kreisen dieser Zeit und in der verfügbaren Literatur weit verbreitet gewesen zu Pasteur. Dass es weithin bekannt war, zeigt die Tatsache, dass die weltberühmte englische Krankenschwester Florence Nightingale 1860 einen Angriff auf die Idee veröffentlichte, über 17 Jahre bevor Pasteur sie übernahm und für sich beanspruchte. Sie sagte über Infektion: Krankheiten sind keine in Klassen eingeteilten Individuen wie Katzen und Hunde, sondern Zustände, die auseinander erwachsen. Ist es nicht ein ständiger Fehler, Krankheiten so zu betrachten, wie wir es jetzt tun, als getrennte Einheiten, die existieren müssen, wie Katzen und Hunde, anstatt sie als Zustände zu betrachten, wie einen schmutzigen und einen sauberen Zustand und genauso viel unter unserer Kontrolle, oder eher als die Reaktionen der freundlichen Natur gegen die Bedingungen, in die wir uns gestellt haben. Ich wurde in dem Glauben erzogen, dass zum Beispiel die Pocken etwas waren, von dem es einmal ein erstes Exemplar auf der Welt gab, das sich in einer fortwährenden Abstammungskette fortpflanzte, so wie es einen ersten Hund gab, oder ein erstes Hundepaar, und dass die Pocken nicht von selbst beginnen würden, genauso wenig wie ein neuer Hund beginnen würde, ohne dass es einen Elternhund gegeben hätte. Seitdem habe ich mit eigenen Augen gesehen und mit eigener Nase Pocken gerochen, die in ersten Exemplaren entweder in geschlossenen Räumen oder auf überfüllten Stationen aufwuchsen, wo sie sich keinesfalls eingefangen haben konnten, sondern begonnen haben müssen. Ich habe gesehen, wie Krankheiten entstehen, heranwachsen und ineinander übergehen. Nun, Hunde gehen nicht in Katzen über. Ich habe zum Beispiel bei einer kleinen Überfüllung anhaltendes Fieber aufkommen sehen, und mit etwas mehr Typhus, und mit etwas mehr Typhus, und alles in der gleichen Abteilung oder Hütte. Wäre es nicht viel besser, wahrer und praktischer, wenn wir Krankheit in diesem Licht betrachten würden, denn Krankheiten sind, wie alle Erfahrung zeigt, Adjektive, keine Substantive. Wahre Krankenpflege ignoriert Infektionen, außer um sie zu verhindern. Sauberkeit und frische Luft durch offene Fenster, mit unablässiger Aufmerksamkeit für den Patienten, sind die einzige Verteidigung, die eine echte Krankenschwester verlangt oder braucht. Eine kluge und menschliche Behandlung des Patienten ist der beste Schutz vor einer Infektion. Der größte Teil der Pflege besteht darin, für Sauberkeit zu sorgen. Die spezifische Krankheitsdoktrin ist die großartige Zuflucht schwacher, unkultivierter, instabiler Köpfe, wie sie jetzt in der Ärzteschaft herrschen. Es gibt keine spezifischen Krankheiten, es gibt spezifische Krankheitszustände. Hier haben Sie Florence Nightingale, eine der berühmtesten Krankenschwestern der Geschichte, die nach lebenslanger Erfahrung mit Infektionen, Ansteckung und Epidemien die Keimtheorie in Frage stellt, 17 Jahre bevor Pasteur sie als seine eigene Entdeckung vorstellte. Siehe Kapitel 8, Seite 61. Sie verstand es und seinen völligen Irrtum vor 1860 eindeutig besser als Pasteur, entweder 1878 oder später. Und um zu sehen, was für ein Parasit Pasteur für Menschen war, die Dinge taten, lassen Sie uns abschweifen und ein paar Jahre zurückgehen, in die Zeit, als das Studium der Keime ein Ergebnis des Studiums der Fermentation war. Zwei Becher M.P. Pasteur und Fermentation. Um 1854 wurde Professor Pierre-Jacques-Antoine Bechamp, einer der größten Wissenschaftler Frankreichs, damals Professor an der Fakultät für Pharmazie in der Fakultät für Naturwissenschaften in Straßburg, später, 1857 bis 75, Professor für medizinische Chemie und Pharmazie an der Universität Montpellier, Mitglied von vielen wissenschaftlichen Gesellschaften und ein Ritter der Ehrenlegion, nahm das Studium der Gärung auf. Ihm war es 1852 gelungen, die Herstellungskosten von Anilin so weit zu senken, dass es ein kommerzieller Erfolg wurde, und seine Formel wurde zur Grundlage der deutschen Farbstoffindustrie. Dies brachte ihm einige Berühmtheit ein und viele weitere Probleme, die es zu lösen galt. Bis zu diesem Zeitpunkt herrschte die Vorstellung vor, dass Rohrzucker, wenn er in Wasser gelöst wird, sich bei gewöhnlicher Temperatur spontan in Invertzucker umwandelt, der eine Mischung aus gleichen Teilen Glucose und Fructose ist, aber ein Experiment mit Stärke hatte ihn daran zweifeln lassen, die Wahrheit dieser Idee. Daher unternahm Bechamp im Mai 1854 eine Reihe von Beobachtungen zu dieser Veränderung, die als sein Leuchtfeuerexperiment bezeichnet wurde. In diesem Experiment löste er vollkommen reinen Rohrzucker in Wasser in einer Glasflasche auf, die Luft enthielt, aber fest verschlossen war. Mehrere andere Flaschen enthielten dieselbe Lösung, jedoch mit einer hinzugefügten Chemikalie. In der Lösung ohne jede hinzugefügte Chemikalie traten Schimmelpilze in etwa 30 Tagen auf, und die Inversion des Zuckers in dieser Flasche ging dann schnell weiter, aber Schimmelpilze und Inversion traten nicht in den anderen Flaschen auf, die hinzugefügte Chemikalien enthielten. Er maß die Inversion häufig mit einem Polariskop. Diese Beobachtungen wurden am 3. Februar 1855 abgeschlossen, und seine Arbeit wurde im Bericht der Französischen Akademie der Wissenschaften für die Sitzung vom 19. Februar 1855 veröffentlicht. Dies ließ die Formen ohne Erklärung, also begann er am 25. Juni 1856, in Straßburg, mit einer zweiten Beobachtungsserie, um, wenn möglich, ihre Herkunft zu bestimmen, und am 27. März 1857 begann er mit einer dritten Serie von Kolben, untersuchen Sie die Auswirkungen von Kreosot auf die Veränderungen. Beide Serien wurden am 5. Dezember 1857 in Montpellier beendet. In der zweiten Reihe verschüttete er während der Manipulation ein wenig Flüssigkeit aus den Kolben 1 und 2, so dass diese beiden Kolben ein wenig Luft in Kontakt mit der Flüssigkeit enthielten. In diesen beiden Kolben traten bald Schimmelpilze auf, und es folgte eine Veränderung des Mediums. Er fand auch heraus, dass die Veränderungen in dem Kolben, in dem der Schimmel schneller wuchs, schneller waren. In den anderen 9 Kolben gab es keine Luft, es bildete sich kein Schimmel und es trat keine Inversion des Zuckers auf, es wurde eindeutig Luft benötigt, damit die Formen und die Inversion zustande kamen. Dies bewies zweifelsfrei, dass die Schimmelbildung und die Inversion des Zuckers keine spontane Wirkung sein konnten, sondern auf etwas zurückzuführen sein mussten, das in der Luft mitgeführt wurde, die in die ersten beiden Kolben eingelassen wurde. Pasteur nannte die Fermentation jedoch später Leben ohne Luft oder Leben ohne Sauerstoff. Zu dieser Zeit wurde allgemein angenommen, dass die Fermentation nur in Gegenwart von Albuminoiden stattfinden könne, die von Pasteur und anderen allgemein als Teil ihrer Lösungen verwendet wurden. Daher könnten ihre Lösungen diese lebenden Organisationen von Anfang an enthalten haben. Bechamps Lösungen enthielten nur reinen Rohrzucker und Wasser und setzten beim Erhitzen mit frisch gelöschtem Kalk kein Ammoniak frei, ein deutlicher Beweis dafür, dass sie kein Eiweiß enthielten. In diesen beiden Lösungen waren jedoch Schimmelpilze aufgetreten, offensichtlich lebende Organismen, die daher Eiweiß enthalten. Bechamp bewies zu seiner eigenen Genugtuung, dass es sich bei diesen Schimmelpilzen um lebende Organismen handelte und dass Rohrzucker invertiert wurde, indem er sagte, nur im Verhältnis zur Entwicklung von Schimmelpilzen. Diese elementaren Vegetationen wirken dann als Fermente. Pasteur, der offenbar den Luftkontakt übersah, stellte Bechamps Aussagen in Frage und sagte, um logisch zu sein, sollte Bechamp sagen, dass er bewiesen hat, dass Schimmelpilze in reinem gezuckertem Wasser entstehen, ohne Stickstoff, Phosphate oder andere mineralische Elemente, denn das ist eine Ungeheuerlichkeit, die aus seiner Arbeit abgeleitet werden kann, in der es keine gibt Ausdruck des geringsten Erstaunens darüber, dass Schimmelpilze in reinem Wasser mit reinem Zucker ohne andere mineralische oder organische Prinzipien wachsen konnten. Bechamps Antwort darauf war, ein mit der Wissenschaft vertrauter Chemiker sollte sich nicht wundern, dass sich Schimmelpilze in gesüßtem Wasser entwickeln, das in Kontakt mit Luft in Glaskolben enthalten ist. Es ist das Erstaunen von Pasteur, das erstaunlich ist, da Bechamp ohne jeglichen Stickstoff begann, außerdem, was sich in der Luft in den ersten beiden Kolben befand, ist es wahrscheinlich das erste Mal, dass nachgewiesen wurde, dass irgendein Wachstum oder irgendeine Art von Organismus Stickstoff aus der Luft absorbiert hat. Anscheinend konnte Pasteur diese Idee nicht begreifen. Im Vorwort zu seinem letzten Buch »Das dritte Element des Blutes« sagt Bechamp, dass ihn diese Tatsachen auf die gleiche Weise beeindruckt haben, wie der Schwung der Kathedralenlampe Galilei beeindruckt hatte. Er erkannte, dass einige lebende Organismen in diese beiden Kolben in der geringen Luftmenge hineingetragen worden waren und als Fermente den Schimmel und die Inversion im Zucker erzeugt hatten. Er verglich die Umwandlung von Rohrzucker in Gegenwart von Schimmelpilzen mit der Umwandlung von Stärke durch Diastase, das Ferment, das Stärke in Zucker umwandelt. Er schickte seinen Bericht über diese Ergebnisse im Dezember 1857 an die Akademie der Wissenschaften, und ein Auszug wurde in ihren Berichten vom 4. Januar 1858 veröffentlicht, obwohl die vollständige Abhandlung erst im September desselben Jahres veröffentlicht wurde. Er sagt über diese Experimente, die Memoiren waren ihrem Titel nach ein rein chemisches Werk, das zunächst keinen anderen Zweck hatte, als festzustellen, ob reines kaltes Wasser Rohrzucker invertieren kann oder nicht und ob ferner die Salze einen Einfluss auf die Inversion hatten. Aber bald das die Frage wurde, wie ich vorausgesehen hatte, kompliziert, sie wurde gleichzeitig physiologisch und abhängig von den Phänomenen der Gärung und der Frage der spontanen Zeugung. So führte mich das Studium einer einfachen chemischen Tatsache dazu, die Ursachen der Gärung zu untersuchen, und Natur und Herkunft der Fermente. Obwohl Schwann um 1837 Luftkeime vorgeschlagen hatte, hatte er seine Ideen nicht bewiesen, hier hat Bechamp ihre Existenz bewiesen. Pasteur hält jedoch in seinen Memoiren von 1857 immer noch an der Idee fest, dass sowohl die Schimmelpilze als auch die Fermente spontan geboren werden, obwohl seine Lösungen alle tote Hefe oder Hefebrühe enthielten, die von Anfang an Keime oder Fermente enthalten haben könnten. Er kommt zu dem Schluss, dass das Ferment ein Lebewesen ist, stellt jedoch fest, dass dies nicht unwiderlegbar nachgewiesen werden kann. Aber Bechamp hatte es in seiner Arbeit unwiderlegbar demonstriert und auch bewiesen, dass Wasser allein keine Veränderung verursachte, es keine spontane Veränderung gab und dass sich ohne Kontakt mit der Luft weder Schimmelpilze entwickeln noch eine Inversion auftreten, daher muss ein in der Luft befindlicher Organismus die Schimmelpilze und die Inversion verursachen. Laut Miss Hume war Bechamp auch der Erste, der zwischen dem organisierten oder lebenden Ferment und dem löslichen Ferment unterschied, dass er durch Zerkleinern der Schimmelpilze erhielt und das seiner Meinung nach direkt auf den Zucker einwirkte und eine schnelle Inversion verursachte. Er nannte diese Substanz Zymase in einer Abhandlung Memoirs on Fermentation bei Organized Ferments, die er am 4. April 1864 vor der Akademie der Wissenschaften verlas. Seltsamerweise wird genau dasselbe Wort von anderen verwendet, denen verschiedene Enzyklopädien diese Entdeckung im Jahr 1897, über 30 Jahre später, zugeschrieben haben. In dieser Arbeit gab er auch seine endgültige, vollständige Erklärung der Phänomene der Fermentation als Folge der Ernährung lebender Organismen, DH, ein Prozess der Absorption, Assimilation und Ausscheidung. Im Vorwort zu seinem letzten Werk, Das dritte Element des Blutes, sagt Bechamp, Seite 16, das führte dazu, dass das lösliche Ferment mit dem unlöslichen durch das Verhältnis von Produkt zu Erzeuger verbunden war, das lösliche Ferment konnte ohne das organisierte Ferment, das notwendigerweise unlöslich ist, nicht existieren. Da ferner das lösliche Ferment und die stickstoffhaltigen Eiweißstoffe nur gebildet werden konnten, indem der Stickstoff aus dem begrenzten Luftvolumen in den Kolben gewonnen wurde, wurde gleichzeitig gezeigt, dass der freie Stickstoff der Luft direkt helfen kann bei der Synthese der stickstoffhaltigen Substanz von Pflanzen, was bis dahin eine umstrittene Frage war. Da also das Baumaterial von Schimmelpilzen und Hefen im Organismus verarbeitet wurde, müssen auch die löslichen Fermente und Fermentationsprodukte dort ausgeschieden werden, wie es bei den löslichen Fermenten der Fall war, die die Hefen umkehrten Rohrzucker. Daher wurde mir versichert, dass das, was Gärung genannt wird, in Wirklichkeit die Phänomene der Ernährung, Assimilation und Desassimilation und der Ausscheidung der disassimilierten Produkte sind. Er erklärte weiter, in diesen Lösungen war keine Eiweißsubstanz vorhanden, sie wurden aus reinem Rohrzucker hergestellt, der mit frisch gelöschtem Kalk erhitzt kein Ammoniak abgibt. Es scheint also naheliegend, dass Luftkeime in der gezuckerten Lösung einen günstigen Nährboden für ihre Entwicklung fanden, und es muss zugegeben werden, dass das Ferment hier durch die Erzeugung von Pilzen erzeugt wird. Die Materie, die sich im gezuckerten Wasser entwickelt, zeigt sich manchmal in Form von kleinen isolierten Körpern, und manchmal in Form von voluminösen farblosen Membranen, die in einer Masse aus den Flaschen herauskommen. Diese mit Kalilauge erhitzten Membranen geben reichlich Ammoniak ab. Dies bewies, dass Albuminoide vorhanden waren, also waren die kleinen Körper lebende Materie. Es beweist auch, dass Professor Bechamp die Bildung und das Wachstum von Schimmelpilzen und Fermenten im Jahr 1857 verstand, Jahre bevor Pasteur diese physiologischen Prozesse verstand. Im Jahr 1859, über ein Jahr nachdem Bechamp PS Artikel über seine Experimente von 1857 gedruckt worden war, begann Pasteur mit einem weiteren Experiment, das mehr mit Bechamp PS Ideen übereinstimmte, tatsächlich anscheinend von ihnen inspiriert war. Er ließ alle Hefen weg, verwendete aber Ammoniak, das Stickstoff enthält, in seinen Lösungen und schrieb dann die Herkunft der Milchhefe der atmosphärischen Luft zu. Er war überrascht, dass tierische und pflanzliche Materie in einer solchen Umgebung erscheinen und wachsen sollte. Er sagt, was die Herkunft der Milchhefe bei diesen Versuchen betrifft, so ist sie ausschließlich auf die atmosphärische Luft zurückzuführen, wir greifen hier auf Tatsachen der spontanen Entstehung zurück. Nachdem er behauptet hat, dass der Ausschluss atmosphärischer Luft oder das Kochen der Lösung die Bildung von Organismen oder Fermentationen verhindern wird, sagt er, in diesem Punkt hat die Frage der spontanen Zeugung Fortschritte gemacht. In einer noch späteren Abhandlung, die eindeutig von Bechamp PS Beacon-Experiment inspiriert ist, bezieht sich Pasteur erneut ständig auf die spontane Produktion von Hefen und Gärung. Es steht außer Frage, dass er zu dieser Zeit noch an die spontane Erzeugung von Keimen und Fermenten glaubte, und seine Argumentation erscheint im Vergleich zu Bechamp PS Arbeit etwas kindisch. 1860 startete er jedoch ein weiteres Experiment, bei dem er 73 Fläschchen mit unfermentierter Flüssigkeit präparierte, um sie an verschiedenen Stellen auf einer im Voraus viel beworbenen Reise auszusetzen. Er öffnete und versiegelte verschiedene Fiolen an verschiedenen Orten, die letzten 20 auf dem Meer de Clarke, oberhalb von Chamonix. Er wiederholte hier praktisch Bechamp PS Experimente, aber natürlich musste er eine andere und spektakulärere Methode anwenden, um Aufmerksamkeit zu erregen. Von diesem Zeitpunkt an wandte er sich von der spontanen Erzeugung ab und begann, dieselben Vorgänge, Gärung, als durch Keime in der Luft verursacht zu erklären. Paul de Groof in Miserere Hunters, ein grandioser Versuch, einige der ursprünglichen Experimentatoren in der Serumologie zu verherrlichen, beschönigt Pasteurs Bereitschaft, die Anerkennung für die Ideen anderer zu stehlen, und nachdem er seine Verwendung von Ballards Vorschlag des Schwanenhalses ohne Anerkennung beschrieben hat, Flasche, um Staub und keimfreie Luft in einen Kolben einzulassen, sagt zu diesem Hochalpenexperiment, dann erfand Pasteur ein Experiment, das, soweit man das anhand einer sorgfältigen Suche in den Aufzeichnungen feststellen kann, wirklich sein eigenes war. Es war ein großes Experiment, ein halb öffentliches Experiment, ein Experiment, das bedeutete, in Zügen durch Frankreich zu rasen, es war ein Test, bei dem er auf Gletschern rutschen musste. Seite 83, de Groof bezweifelte jedoch gründlich, dass es Pasteurs war, und das könnte er. Dennoch war ihm nicht klar, wie wenige von Pasteurs törichten Behauptungen seine eigenen waren oder tatsächlich überhaupt im Einzelnen wahr waren. In einer Diskussion über spontane Erzeugung an der Sorbonne während eines Treffens am 22. November 1861 hatte Pasteur die Frechheit, in Gegenwart von Professor Bechamp alle Ehre für den Beweis zu erheben, dass lebende Organismen in einem Medium ohne Albuminoide erschienen. Bechamp bat ihn, die Kenntnis von Bechamps Werk von 1857 zuzugeben, beschuldigte ihn jedoch nicht des Plagiats, und Pasteur wich der Frage aus und gab lediglich zu, dass Bechamps Werk starrgenau sei. Dies war kein Unfall, sondern vorsätzlicher Betrug. Bechamp war jedoch zu sehr Gentleman, um unangenehme Anklagen zu erheben. Dass es noch einige Jahre dauerte, bis Pasteur die Idee der spontanen Zeugung vollständig aus dem Kopf bekam, zeigt der Artikel über Pasteur in der 14. Ausgabe der Encyclopædia Britannica, in dem es heißt, die Erkenntnis, dass sowohl die Milch- als auch die Alkoholgärung durch Lufteinwirkung beschleunigt wurden, veranlasste Pasteur auf natürliche Weise zu der Frage, ob seine unsichtbaren Organismen immer in der Atmosphäre vorhanden waren oder ob sie spontan erzeugt wurden. Durch eine Reihe komplizierter Experimente, einschließlich der Filtration der Luft und der berühmten Aussetzung von unvergorenen Flüssigkeiten an die reine Luft der Hochalpen, konnte er 1864 mit Sicherheit erklären, dass die winzigen Organismen, die die Gärung verursachten, nicht spontan entstanden waren, sondern von ähnlichen Organismen stammten, mit denen gewöhnliche Luft imprägniert war. Hier ist es wieder, erst 1864 gab er seine Idee der spontanen Zeugung auf und das hochalpine Zeug war nur hohes Theater, das im Voraus gut angekündigt wurde, um es ihm zu ermöglichen, Bechamps Entdeckung zu schnappen und doch etwas neues Zeug zu haben, Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Natürlich konnte er nicht genau denselben Methoden folgen, manch einer mag Bechamps Memoiren zur Sprache bringen, daher die Hochalpen und Gletschergleiten. Seine 1859 durchgeführten Experimente deuteten auch auf die Kenntnis von Bechamps Arbeit ohne Albuminoide hin, und sein Ausweichen vor Bechamps Frage beim Sorbonne-Treffen 1861 stützt diesen Glauben weiter, während seine Angriffe auf Bechamp darauf hindeuten, dass er einen Rivalen erkannte und sehr eifersüchtig war. Beachten Sie, dass diese endgültige Akzeptanz von Ideen, die Bechamp 6 Jahre zuvor vorgebracht hatte, erst erfolgte, nachdem Bechamp sein vollständiges Papier mit einer vollständigen und am gründlichsten bewiesenen Erklärung der Fermentationsprozesse veröffentlicht hatte. Pasteur hatte jedoch nach Abschluss seines Hochalpenexperiments im Jahr 1860 die Idee akzeptiert oder begann zu akzeptieren, dass Keime der Luft die Gärung verursachten, und bald kam er weit zu dem Schluss, dass diese Keime auch Krankheiten verursachen, wie Pelle-Enkietz vor etwa 100 Jahren vorgeschlagen hatte. Für diese Idee hatte er nicht mehr Beweise als Pelle-Enkietz, außer dass jetzt bekannt war, dass es Keime gab, die Pelle-Enkietz anscheinend nicht bewies. Obwohl Bechamp die physiologische Natur der Fermentation in seiner Arbeit über seine Experimente von 1857, veröffentlicht 1858, klar gemacht und in seiner Arbeit von 1864 vollständigere Einzelheiten gegeben hatte, hatte Pasteur ihre wahre Natur offenbar noch 1872 nicht vollständig erfasst, als er veröffentlichte ein Papier, in dem er sagte, was das chemische Phänomen der Fermentation von einer Menge anderer Vorgänge und insbesondere von den Vorgängen des gewöhnlichen Lebens unterscheidet, ist die Tatsache der Zersetzung eines Gewichts fermentativer Materie, das dem Gewicht des Ferments weit überlegen ist. Könnte irgendjemand eine solche Aussage machen, der wirklich die wahre Natur der fermentativen Wirkung verstand? Pasteur anscheinend nicht. In Zusammenarbeit mit Astor beantwortete Bechamp dies mit dem Bemühen, das Wesen der Gärung klar zu machen, in einem auf Seite 1523 des gleichen Bandes abgedruckten Aufsatz, in dem er sagte, angenommen, Ein erwachsener Mann hat ein Jahrhundert gelebt und wiegt im Durchschnitt 60 Kilogramm. Er hat in dieser Zeit neben anderen Lebensmitteln das Äquivalent von 20.000 Kilogramm Fleisch zu sich genommen und etwa 800 Kilogramm Harnstoff produziert. Natürlich, da ist kein Hinweis darauf, dass diese Masse aus Fleisch und Harnstoff in jedem Moment seines Lebens Teil seines Wesens werden könnte. So wie ein Mensch all diese Nahrung nur dadurch zu sich nimmt, dass er die gleiche Handlung viele Male wiederholt, verbraucht die Hefezelle die große Masse an Zucker nur, indem sie ihn Stück für Stück ständig assimiliert und disassimiliert. Nun, was nur ein Mensch in einem Jahrhundert verbrauchen wird, würde eine ausreichende Anzahl von Menschen an einem Tag aufnehmen. Ebenso verhält es sich mit der Hefe, den Zucker, den eine kleine Anzahl von Zellen nur in einem Jahr verbrauchen würde, würde eine größere Anzahl an einem Tag zerstören. In beiden Fällen gilt, je zahlreicher die Individuen, desto schneller der Verbrauch. Ist das nicht klar genug, selbst für einen Mann, dessen Diplom als mittelmäßig in Chemie, Pasteur, bezeichnet wurde, um es zu verstehen? Es scheint, dass ein Kind in der Lage sein sollte, es zu verstehen. Doch Pasteur wiederholte seine Aussage 4 Jahre später in Etudes sur la Bière, 1876, so dass Becher M.P.s klare Erklärung offensichtlich keine Wirkung zeigte, zumindest bei ihm. Hier ist der Beweis, dass Pasteur 8 bis 14 Jahre, nachdem Becher die physiologische Natur der Fermentation vollständig offenbart und ihre Wirkung genau beschrieben hatte, die Tatsachen bezüglich des Prozesses noch nicht begriffen hatte. In ihrem Artikel über Fermentation sagt die Encyclopædia Britannica, die Fermentation wurde laut Pasteur durch das Wachstum und die Vermehrung einzelliger Organismen ohne Kontakt mit freiem Sauerstoff verursacht, unter welchen Umständen sie die Fähigkeit erlangen, Sauerstoff aus chemischen Verbindungen in dem Medium, in dem sie wachsen, aufzunehmen. Mit anderen Worten, Fermentation ist Leben ohne Luft oder Leben ohne Sauerstoff. Diese Theorie der Fermentation wurde 1892 und 1894 von A.J. Braun grundlegend modifiziert, der Experimente beschrieb, die im Widerspruch zu Pasteurs Diktum standen. Dasselbe tat Bechamp vor über 35 Jahren, 1855 und 1858, und Pasteur eignete sich seine Ideen an und verdrehte sie. Pasteur kam auch zu dem Schluss, dass jede Art von Fermentation einen spezifischen Keim hatte, während Bechamp bewies, dass jeder Mikroorganismus seine fermentative Wirkung in Übereinstimmung mit dem Medium, in dem er sich befindet, variieren kann. Er zeigte auch, dass diese Mikroorganismen unter verschiedenen Bedingungen sogar ihre Form ändern können, wie kürzlich von F. Loennis und N.R. Smith vom US-Landwirtschaftsministerium und anderen so überzeugend bewiesen wurde. Pasteur jedoch fuhr damit fort, seine Keime zu klassifizieren und jedem eine bestimmte und unveränderliche Funktion zuzuweisen, womit er wiederum falsch lag, wie wir später sehen werden. 3. Weingärung. Ein weiterer Schritt, der mit der Arbeit an der Gärung im Allgemeinen einherging, war die Entdeckung der Ursachen von Krankheiten in französischen Trauben. Als Bechamp von der Aufregung über diese Schwierigkeiten in den Weinbergen hörte, nahm er 1862 stillschweigend ein Studium darüber auf, ein Jahr bevor Pasteur seine Aufmerksamkeit auf das Thema richtete. Bechamp Kontakt mit Luft ausgesetzt, Traubenmost, wie er an den Reben gefunden wird, Traubenmost gefiltert, und durch Tierkohle entfärbte Traubenmost. Sie alle fermentierten, aber nicht gleich, und die entwickelten Schimmelpilze oder Fermente waren bei diesen 3 Versuchen nicht identisch, was ihn natürlich veranlasste, dafür nach einem Grund zu suchen. Bei weiteren Versuchen fand unter strengem Luftausschluss, die ganzen gesunden Trauben mit den Stielen wurden direkt vom Rebstock in gekochtes Süßwasser eingeführt und mit durchströmendem Kohlensäuregas gekühlt, die Gärung statt und wurde abgeschlossen dieses Medium, was beweist, dass Luft nicht erforderlich war. Daher muss das Ferment auf den Trauben getragen worden sein und war nicht in der Luft. Professor Bechamp kam zu dem Schluss, dass der Organismus, der die Gärung des Mostes verursacht, von der Traube, ihren Blättern oder den Reben getragen werden muss und dass es sich auch um einen für die Pflanzen schädlichen Organismus handeln könnte. Er veröffentlichte 1863 einen Band über die Weingärung mit dem Titel Con sur la fermentation, vinose et sur la fabrication du vin, in dem er eine intelligente Diskussion über das Thema lieferte. Er präsentierte der Akademie auch zwei Vorträge über die Weinherstellung mit den Titeln Sur les essits du vin und Sur l'utilité et les inconvénients du cuvage prolongues dans la fabrication du vin sur la fermentation alcoolique dans cette fabrication. Im Oktober 1864 legte er der Akademie der Wissenschaften eine Mitteilung über den Ursprung der Weinfermentation vor, eine erschöpfende Darstellung der oben beschriebenen Experimente. Dieses Papier war eine vollständige Studie des Themas, in der er bewies, dass die Weingärung auf Organismen zurückzuführen ist, die auf den Schalen von Trauben und auch oft auf den Blättern und anderen Teilen der Rebe gefunden werden. Daher können kranke Reben manchmal die Qualität der Gärung und des resultierenden Weins beeinträchtigen. So hatte Bechamp im Oktober 1864 mehrere maßgebliche Abhandlungen im Druck, aber wo war sein supergelehrter Rivale? 1862 wurde Pasteur durch den Einfluss von Biot und der mineralogischen Sektion in die Französische Akademie aufgenommen, die ihre Nominierung und Unterstützung auf Pasteurs früheren Arbeiten zur Kristallographie gründeten, dennoch wurde seine Behandlung dieses Themas oft angegriffen, und er befolgte den Rat von Freunden, diese Arbeit einzustellen. Im März 1863 traf er den Kaiser und wurde bald in die Weinberge geschickt, um die Traubenkrankheit zu studieren, mit dem Prestige, die Unterstützung des Kaisers zu haben. Er veröffentlichte in der zweiten Hälfte des Jahres 1863 und 1864 mehrere Abhandlungen über die Reben und ihre Probleme, ritt aber offenbar immer noch auf seiner spontanen Erzeugungstheorie, die Bechamp 1858 so vollständig explodiert hatte, und er schätzte die Ursache nicht richtig ein, Ärger mit den Reben. 1865 bot er 5 Arbeiten an, weitere kamen später, aber er scheint die richtige Antwort auf das Problem erst 1872 gefunden zu haben, als er die große Entdeckung machte, dass Bechamp wieder recht hatte. In diesem Jahr präsentierte Pasteur eine Abhandlung mit dem Titel Neue Experimente, um zu demonstrieren, dass der Hefekeim, der Wein macht, aus dem Äußeren von Trauben stammt. Da Bechamp in seiner Arbeit von 1864 dieselbe Aussage gemacht hatte und sie in den vergangenen 8 Jahren nicht widerlegt worden war, war es für Pasteur eine ziemlich sichere Wette. 4 Becher MPS Mikrocmen oder kleine Körper, wie im zweiten Kapitel gezeigt wurde, war Bechamp der Erste, der bewies, dass die Fermentation begleitenden Schimmelpilze lebende Organismen waren oder enthielten und nicht spontan erzeugt werden konnten, sondern ein Auswuchs eines lebenden Organismus sein mussten, der in der Luft getragen wurde. So viel stand in seinen Memoiren von 1858, 6 Jahre bevor Pasteur zu denselben Schlussfolgerungen kam. Als erster, der erkannte, dass diese Schimmelpilze oder Fermente lebende Organismen waren, war er natürlich auch der Erste, der versuchte, ihre wahre Natur und Funktion sowie ihren Ursprung zu bestimmen. Als er einige unter das Mikroskop legte, bemerkte er eine Vielfalt im Aussehen der Schimmelpilze und war bald an einer Untersuchung des Zelllebens beteiligt. In seinen früheren Experimenten hatte Bechamp mehrere Salze verwendet, darunter Kaliumcarbonat, in deren Gegenwart die Inversion von Rohrzucker nicht stattfand. Aber als er dieses Experiment mit Calciumcarbonat, Kreide, anstelle von Kaliumcarbonat wiederholte, stellte er fest, dass eine Inversion des Rohrzuckers stattfand, selbst wenn Kreosot hinzugefügt wurde. Diese Beobachtung war so unerwartet, dass er sie in seinen früheren Memoiren wegließ, um sie vor der Veröffentlichung der Tatsache zu überprüfen. In sorgfältig kontrollierten Experimenten fand er heraus, dass, wenn chemisch reines Calciumcarbonat, KCO3, zu seinen Zuckerlösungen gegeben wurde, keine Inversion stattfand, aber wenn gewöhnliche Kreide verwendet wurde, sogar solche, die ohne Luftzutritt aus dem einheimischen Gestein gesprengt wurde, trat immer eine Inversion auf. Beim Erhitzen der gewöhnlichen Kreide auf 300 Grad stellte er fest, dass sie ihre Fermentierungskraft verlor, und als er mehr von der nicht erhitzten gewöhnlichen Kreide unter dem Mikroskop untersuchte, stellte er fest, dass sie einige kleine Körper enthielt, die denen ähnelten, die in früheren Beobachtungen gefunden wurden, und die er fand, existierte weder im chemisch reinen KCO3 noch in der erhitzten Kreide. Diese kleinen Körper hatten die Kraft der Bewegung und waren kleiner als alle Mikrophyten, die man in Fermentation oder Schimmelpilzen gesehen hatte, aber sie waren stärkere Fermente als alle anderen, denen er zuvor begegnet war. Ihre Bewegungskraft und Fermentationsleistung veranlassten ihn, sie als lebende Organismen zu betrachten. Er informierte Dumas im Dezember 1864 über seine Entdeckung lebender Organismen in Kreide und schrieb später, am 26. September 1865, einen Brief, den Dumas veröffentlicht hatte. Er erklärte, Kreide und Milch enthalten bereits entwickelte Lebewesen, was durch die Tatsache bewiesen wird, dass Kreosot, in einer nicht gerinnungswirksamen Dosis eingesetzt, weder die Milch daran hindert, sich endgültig zu drehen, noch die Kreide, ohne fremde Hilfe, sowohl Zucker als auch Stärke in Alkohol umzuwandeln und dann in Essigsäure, Weinsäure und Buttersäure, was natürlich ein hinreichender Beweis dafür war, dass sowohl in der Milch als auch in der Kreide ein Ferment, ein lebender Organismus, vorhanden war. Er sagte über diese, der Naturforscher wird sie nicht durch eine Beschreibung unterscheiden können, aber der Chemiker und auch der Physiologe werden sie durch ihre Funktion charakterisieren. Professor Becham fand heraus, dass die Kreide hauptsächlich aus den mineralischen oder fossilen Überresten einer mikroskopischen Welt zu bestehen schien und Organismen von unendlich kleiner Größe enthielt, von denen er glaubte, dass sie leben. Er glaubte auch, dass sie von immenser Antike sein könnten, da er den Kalksteinblock, den er verwendet hatte, in der Geologie bis ins Tertiär zurückverfolgt hatte, dennoch stellte er fest, dass aus dem soliden Sims geschnittener Stein, ohne jegliche Luft, wunderbare Fermentationskräfte hatte, die er auf die gleichen kleinen Körper zurückführte, die er in seinen früheren Experimenten gefunden hatte, um Fermentation zu verursachen. Er kam zu dem Schluss, dass sie viele tausend Jahre lang eingebettet in den Stein des Felsvorsprungs gelebt haben müssen. 1866 schickte er an die Akademie der Wissenschaften eine Abhandlung mit dem Titel über die Rolle der Kreide bei Buttersäure- und Milchfermentationen und den darin enthaltenen lebenden Organismus. In diesem Artikel nannte er seine kleinen Körper Mikrozymas, nach den griechischen Wörtern, die kleines Ferment bedeuten. Er studierte auch die Beziehungen seiner Kreide Mikrozymen zu den molekularen Granulationen tierischer und pflanzlicher Zellen mit vielen weiteren geologischen Untersuchungen und schrieb eine Arbeit mit dem Titel On Geological Microzyma of Various Origins, die in Comptes Rendus der Sitzung vom 25. April zusammengefasst wurde, 1870. Er bewies, dass die in Hefe und anderen tierischen und pflanzlichen Zellen gefundene Molekulargranulation Individualität und Leben hatte und auch die Kraft hatte, Fermentation zu verursachen, und nannte sie daher auch Mikrozymen. Er nannte seine geologischen Mikrozymen morphologisch identisch mit den Mikrozymen von Lebewesen. In unzähligen Laborexperimenten, jetzt assistiert von Professor A. Estor, einem weiteren sehr begabten Wissenschaftler, fand er überall Mikrozymen, in allen organischen Stoffen, sowohl in gesundem als auch in krankem Gewebe, wo er sie auch mit verschiedenen Arten von Bakterien assoziiert fand. Nach sorgfältigen Studien entschieden sie, dass die Mikrozymen und nicht die Zelle die elementaren Einheiten des Lebens und tatsächlich die Erbauer von Zellgeweben waren. Sie kamen auch zu dem Schluss, dass Bakterien ein Auswuchs oder eine evolutionäre Form von Mikrozymen sind, die entstehen, wenn eine Menge erkranktes Gewebe in seine Bestandteile zerlegt werden muss. Mit anderen Worten, er glaubte, dass alle lebenden Organismen, von der einzelligen Amöbe bis zum Menschen, Vereinigungen dieser winzigen Lebewesen waren, und ihre Anwesenheit war notwendig, damit das Zellleben wachsen und die Zellen repariert werden konnten. Sie bewiesen, dass Bakterien sich aus Mikrozellen entwickeln können, indem sie bestimmte Zwischenstadien durchlaufen, die sie beschrieben haben und die von anderen Forschern als verschiedene Arten angesehen wurden. Sie entschieden, dass die Luftkeime lediglich Mikrozellen oder Bakterien waren, die freigesetzt wurden, als ihr früherer Lebensraum zerstört wurde, und sie schlossen daraus, dass die Körperchen im Kalkstein und der Kreide die Überlebenden von Lebewesen aus längst vergangenen Zeiten waren. Dies brachte sie an den Anfang des Jahres 1868, und um diese Ideen zu testen, erhielten sie den Körper eines Kätzchens 25, den sie in reinem kohlensaurem Kalk begruben, der speziell präpariert und mit Kreosot behandelt wurde, um jegliche Keime in der Luft oder von außen auszuschließen. Sie stellten es in ein Glasgefäß und bedeckten die offene Oberseite mit mehreren Blättern Papier, die so platziert waren, dass die Luft erneuert wurde, ohne dass Staub oder Organismen eindringen konnten. Diese verblieb bis Ende 1874 in einem Regal in Becher MPS Labor. Beim Öffnen wurde festgestellt, dass der Körper des Kätzchens bis auf einige kleine Knochenfragmente und Trockensubstanz vollständig verzerrt war. Es gab keinen Geruch, und das Kalkcarbonat war nicht verfärbt. Unter dem Mikroskop waren Mikrozellen nicht im oberen Teil des Kalks zu sehen, sondern in dem Teil, der sich unter dem Körper des Kätzchens befunden hatte, zu Tausenden umschwärmt. Da Becham vermutete, dass sich möglicherweise Keime in der Luft im Fell, in der Lunge oder im Darm des Kätzchens befanden, wiederholte er dieses Experiment, wobei er in einem Fall den ganzen Kadaver eines Kätzchens verwendete, in einem anderen nur die Leber und in einem Fall Herz, Lunge und Nieren, dritte Prüfung. Diese Eingeweide wurden in dem Moment, in dem sie von dem geschlachteten Tier gelöst worden waren, in Carbolsäure getaucht. Dieses Experiment begann im Juni 1875 und dauerte bis August 1882, über 7 Jahre. Es befriedigte ihn vollkommen, dass seine Vorstellung, dass Mikrozellen die lebenden Überreste von Pflanzen- und Tierleben seien, deren konstruktive zelluläre Elemente sie in jüngerer oder ferner Vergangenheit gewesen seien, und dass sie tatsächlich die primären anatomischen Elemente aller Lebewesen seien Wesen, war richtig. Er bewies, dass beim Tod eines Organs seine Zellen verschwinden, aber die Mikrozellen bleiben, unvergänglich. Da die Geologen schätzten, dass die Kreidefelsen oder Felsvorsprünge, von denen er seine geologischen Mikrozellen nahm, 11 Millionen Jahre alt waren, war dies ein Beweis dafür, dass diese Mikrozellen praktisch unbegrenzt lange in einem Ruhezustand leben konnten. Als er wieder Bakterien in den Überresten des zweiten Experiments fand, wie er es im ersten getan hatte, kam er zu dem Schluss, dass er bewiesen hatte, dass sich Bakterien aus Mikrozellen entwickeln können und sich tatsächlich aus Mikrozellen entwickeln, weil er sorgfältig darauf geachtet hatte, luftübertragene Organismen auszuschließen, eine reinigende Form der Mikrozyme, die entwickelt wird, wenn Tod, Verfall oder Krankheit dazu führen, dass eine außergewöhnliche Menge an Zellleben entweder repariert oder zerstört werden muss. Er schrieb 1869, bei Typhus, Gangrän und Milzbrand hat man Bakterien in den Geweben und im Blut gefunden, und man war sehr geneigt, sie als Fälle von gewöhnlichem Parasitismus anzunehmen. Es ist nach dem Gesagten klar, dass man, anstatt zu behaupten, dass die Affektion ihren Ursprung und ihre Ursache in der Einschleppung fremder Keime in den Organismus mit ihrer Folgewirkung hatte, behaupten sollte, dass man es nur mit einer Veränderung von zu tun habe, die Funktion von Mikrozellen, eine Veränderung, die durch die Veränderung ihrer Form angezeigt wird. Diese Ansicht stimmt gut mit der modernen Ansicht über alle in der Natur vorkommenden Keime überein, mit Ausnahme derjenigen im Körper, von denen immer noch angenommen wird, dass sie die Bedingungen verursachen, mit denen sie gefunden werden, anstatt das Ergebnis dieser Bedingungen zu sein, was ihre wahre Beziehung zu ihnen ist. Die Encyclopædia Britannica sagt im Eintrag zur Bakteriologie, die gängige Vorstellung von Bakterien in den Köpfen der meisten Menschen ist die einer verborgenen und finsteren Geißel, die auf die Menschheit lauert. Diese populäre Vorstellung ist aus der Tatsache entstanden, dass die Aufmerksamkeit zum ersten Mal auf Bakterien durch die Entdeckung vor etwa 70 Jahren gerichtet wurde, über die Beziehung zwischen Bakterien und Krankheiten beim Menschen, und dass das Studium der Bakteriologie in seinen Kinderschuhen, ein Zweig der medizinischen Wissenschaft, war. Relativ wenige Leute ordnen Bakterien die wichtige Position in der Welt der Lebewesen zu, die sie zu Recht einnehmen, denn es ist nur einige der heute bekannten Bakterien, die sich so entwickelt haben, dass sie im menschlichen Körper leben können, und für jede dieser Art gibt es Dutzende andere, die völlig harmlos sind und weit davon entfernt sind, als Feinde der Menschheit angesehen zu werden, muss zu seinen besten Freunden gezählt werden. Es ist in der Tat keine Übertreibung zu sagen, dass die Existenz des Menschen von den Aktivitäten der Bakterien abhängt. Tatsächlich könnte es ohne Bakterien kein anderes Lebewesen auf der Welt geben, denn jedes Tier und jede Pflanze verdankt seine Existenz der Fruchtbarkeit des Bodens und diese wiederum hängt von der Aktivität der Mikroorganismen ab, die den Boden in fast unvorstellbarer Zahl bevölkern. Es ist eines der Hauptziele dieses Artikels zu zeigen, wie wahr diese Aussage ist. Es findet sich darin nur ein flüchtiger Hinweis auf die Organismen, die bei Mensch und Tier Krankheiten hervorrufen. Informationen dazu finden Sie unter Pathologie und Immunität. Der Verfasser des obigen versteht Keime oder Bakterien gründlich, mit nur einer Ausnahme: die bei Menschen und Tieren vorkommenden Bakterien verursachen keine Krankheiten. Sie haben die gleiche Funktion wie die im Boden, im Abwasser oder anderswo in der Natur. Sie sind dazu da, totes oder krankes Gewebe wieder aufzubauen oder Körperausscheidungen zu bearbeiten, und es ist allgemein bekannt, dass sie gesundes Gewebe nicht angreifen oder nicht angreifen können. Sie sind für das menschliche Leben ebenso wichtig und notwendig wie die in der Natur vorkommenden und bei richtiger Lebensweise in Wirklichkeit genauso harmlos, wie Bechamp so deutlich gezeigt hat. 5 Seidenraumkrankheit, ein weiterer Stil. Zwischen 1855 und 1865 beunruhigte eine weit verbreitete Epidemie unter Seidenraupen namens Pepromine Südfrankreich so sehr, dass sie schließlich 1865 nationale Aufmerksamkeit erregte. Professor Bechamp nahm Anfang 1865 das Studium dieser Epidemie ganz auf eigene Kosten und ohne die Hilfe anderer auf und fand schnell heraus, dass sie durch einen kleinen Parasiten verursacht wurde. Seine langjährige Erfahrung mit kleinen Mikroorganismen und die Art und Weise, wie Kreosot ihr Wachstum in seinem Beacon-Experiment von 1854 und 1855 gehemmt hatte, deutete sofort den Ausweg an. Daher konnte er im selben Jahr vor der Landwirtschaftsgesellschaft von Herold erklären, dass Pepromine eine parasitäre Krankheit sei und dass dünner Kreosotdampf den Angriff des Parasiten verhindern würde. In der Zwischenzeit hatte sich die Regierung jedoch für das Thema interessiert und schickte Pasteur im Juni 1865 herunter, um die Krankheit zu untersuchen. Pasteur, mit dem Prestige, ein offizieller Vertreter der Regierung zu sein, konnte alle Aufmerksamkeit auf seine eigene Arbeit lenken und die Arbeit anderer herabsetzen, obwohl er zugab, noch nie eine Seidenraupe berührt zu haben, bevor er diese Mission antrat. Die Tatsache, dass etwas Offizielles getan wurde, veranlasste die landwirtschaftlichen Gesellschaften jedoch, sein Urteil abzuwarten, anstatt die Ideen von Professor Bechamp sofort aufzugreifen. Pasteurs erste Erklärung zu seinem neuen Thema wurde im September 1865 abgegeben, als er eine sehr fehlerhafte Beschreibung veröffentlichte und behauptete, die Körperchen sind weder tierisch noch pflanzlich, sondern mehr oder weniger analoge Körperchen wie Krebszellen oder solche der Lungentuberkulose. Vom Gesichtspunkt einer methodischen Klassifikation sind sie eher neben Eiter- oder Blutkügelchen zu stellen, besser noch, Stärkekörner, als neben Infusorien oder Schimmelpilzen. Es ist eher die Chrysalide als der Wurm, die man versuchen sollte, sich den richtigen Heilmitteln zu unterwerfen. Diese Beschreibung zeigt, dass er keine Vorstellung von der wahren Natur des Problems hatte. Welcher MPS Kommentar war, so hat dieser Chemiker, der sich mit Fermentation beschäftigt, noch nicht begonnen zu entscheiden, ob er es mit einem Ferment zu tun hat oder nicht. Pasteur gab ungefähr zu dieser Zeit seine Arbeit wegen des Todes seines Vaters und zweier seiner Töchter auf und verbrachte, bevor er zurückkehrte, eine Woche im Palast von Compiègne als Gast von Napoleon III. Im Februar 1866 nahm er sich erneut der Probleme der armen Seidenraupen an und hatte diesmal die Unterstützung mehrerer fähiger französischer Wissenschaftler, die jedoch nur sehr geringe Fortschritte bei dem Problem machten. In der Zwischenzeit hatte Bechampf weitere Studien über Pepromine durchgeführt und einen Artikel mit dem Titel Unter Harmlessness of the Vapors of Creosote, Interiering of Silkworms an die Academy of Science geschickt. In diesem Artikel wiederholte er die Erklärungen, die er vor der Landwirtschaftsgesellschaft in Herold gemacht hatte, und fügte hinzu, die Krankheit ist parasitär. Pepromine befällt die Würmer am Anfang von außen und der Keim des Parasiten kommt aus der Luft. Die Krankheit ist, mit einem Wort, nicht primär konstitutionell. Er beschrieb die Entwicklung der Eier oder Samen der Seidenraupe in einem von einem leichten Kreosotgeruch durchdrungenen Gehege, in dem er Eier herstellte, die völlig frei von Peprin waren, und es brauchte so wenig Kreosot, dass seine Methoden kommerziell praktikabel waren. Allerdings hatte Pasteur die wahre Ursache des Ärgers noch nicht gefunden. Er schickte ein Papier mit dem Titel New Studies on the Disease of Silkworms an die Akademie, in dem er sagte, ich bin sehr geneigt zu glauben, dass es keine eigentliche Seidenraupenkrankheit gibt. Ich kann meine Meinung über die Seidenraupenkrankheit nicht besser verdeutlichen, als sie mit den Auswirkungen von Lungenphthise zu vergleichen. Meine Beobachtungen dieses Jahres haben mich gestärkt Meinung, dass diese kleinen Organismen weder Tierchen noch kryptogame Pflanzen sind. Es scheint mir, dass hauptsächlich das Zellgewebe aller Organe in Körperchen umgewandelt oder produziert wird. Aber wieder lag er falsch, und weder er noch alle seine Assistenten konnten falsche Aussagen beweisen. Er schlug auch auf Becher MPS Papier ein, indem er sagte, man wäre versucht zu glauben, besonders aufgrund der Ähnlichkeit der Körperchen mit den Sporen von Mucurina, dass ein Parasit in die Baumschulen eingedrungen wäre. Das wäre ein Irrtum und doch hatte Bechamp bereits zweifelsfrei bewiesen, dass es nichts anderes als ein Parasit war. Möglicherweise veranlasste Eifersucht Pasteur zu einer gegenteiligen Ansicht. Pasteur hatte anscheinend seine Ideen der spontanen Erzeugung erst 1862 oder 1864 endgültig aufgegeben und seitdem alle Anzeichen von Gärung und alle Krankheiten auf Luftkeime zurückgeführt, doch hier bestreitet er, dass diese Krankheit parasitär ist. Und nachdem Becher MPS Papiere es bewiesen haben. Bechamp antwortete ihm in einem Artikel mit dem Titel Researches of the Nature of the Actual Disease of Silkworms, der weitere Beweise für seine parasitäre Natur enthielt. Er sagte, dass das pulsierende Teilchen, ist keine pathologische Produktion, etwas Analoges zu einem Eiterkügelchen oder einer Krebszelle oder zu Lungentuberkeln, sondern ist eindeutig eine Zelle pflanzlicher Natur. In einem anderen Artikel beschrieb Bechamp Experimente, die bewiesen, dass die Korpuskel ein organisiertes Ferment sind, das Zucker invertieren und Alkohol, Essigsäure und so weiter produzieren würde. Dieses Papier schien Pasteur davon zu überzeugen, dass Bechamp recht hatte, denn im Januar 1867 begann er in einem Brief an Durny, Minister für öffentliche Erziehung, alle Anerkennung für Bechamps Ideen über die Seidenraupenkrankheiten zu beanspruchen. Bechamp lieferte einen noch vollständigeren Bericht über seine Entdeckung, den die Akademie am 29. April 1867 druckte, und dieselbe Ausgabe enthielt einen Brief von Pasteur an Dumas vom 24. April, in dem er sein Bedauern über seine Fehler zum Ausdruck brachte und eine Abhandlung versprach mit einer vollständigen Geschichte der Krankheit bald. Am 13. Mai 1867 sandte Bechamp einen Brief an den Präsidenten der Akademie der Wissenschaften, in dem er auf Pasteurs Fehler hinwies und um Anerkennung der Priorität seiner eigenen Entdeckungen in Bezug auf Seidenraupenkrankheiten bat. Er schickte auch ein weiteres Papier mit dem Titel New Facts to Help the History of the Actual Disease of Silkworms and the Nature of the Vibrant Corpus Callosum. In diesem Artikel beschrieb er die Körperchen als luftgetragen und auf Maulbeerblättern zu finden, und er beschrieb auch eine zweite Seidenraupenkrankheit, die sich von Peppermine unterscheidet und die er Flacherie nannte und über die er am 11. April 1867 privat eine Broschüre veröffentlicht hatte. Inzwischen hatte er auch mehrere Arbeiten über verschiedene mikroskopische Organismen vorgelegt, die das allgemeine Wissen auf diesem Gebiet mehr oder weniger erweiterten, eines davon war eine allgemeine Studie über die bakterielle Entwicklung aus seinen Mikrozymen. In einem Artikel mit dem Titel On the Microcymian Disease of Silkworms gab Bechamp eine vollständige Beschreibung dieser zweiten Krankheit namens Flacherie. Dies wurde in der Zeitung vom 8. Juni 1868 veröffentlicht, und am 24. Juni schrieb Pasteur an Dumas und behauptete, er sei der Erste gewesen, der diese zweite Seidenraupenkrankheit entdeckt hatte, und verlangte, dass eine Notiz, die er angeblich an die Landwirtschaftsgesellschaft von Allais geschickt habe, weitergeschickt werde. 1. Juni gedruckt werden, da die Aufzeichnungen damals keinen Beweis für Pasteurs Anspruch darauf enthielten. Bechamp beantwortete diese Behauptung in einer Notiz mit dem Titel On the Microcymian Disease of Silkworms, in regard to a recent communication of M. Pasteur, die unter dem Datum vom 13. Juli 1867 veröffentlicht wurde, in der er auf seine Broschüre vom 11. April verwies, 1867, überarbeitet und neu gedruckt am 28. März 1868, und seine Papiere vom 13. Mai und 10. Juni 1867, die alle vor der Veröffentlichung von Pasteurs. Pasteur nutzte jedoch sein Ansehen als Regierungsvertreter, um andere dazu zu bringen, ihn zu unterstützen, und er wurde schließlich weithin anerkannt, und Bechamps Behauptungen über die Entdeckungen von Seidenraupenkrankheiten wurden ignoriert. Die Mehrheit derjenigen, die wussten, dass seine Behauptungen falsch waren, hatte Angst, sich jemandem entgegenzustellen, der Napoleon so nahe stand und der so viel offizielles Ansehen hatte wie Pasteur damals. In seinem Buch über die Krankheiten der Seidenraupe zollt Pasteur diesen Entdeckungen alle Ehre und zeigt, wie unwissend er in Bezug auf das Thema immer noch ist, indem er Bechamps Aussagen lächerlich macht, dass Kreosot ein vorbeugendes Mittel sei. Er kannte sie also. Miss Hume sagt, dass Mitglieder der Akademie Professor Bechamp tatsächlich gebeten haben, seine Verwendung des Wortes Mikrozyma und sogar seine Arbeit einzustellen. In Miserobe Hunters gibt Paul de Groof eine etwas andere Version von Pasteurs Arbeit über Seidenraupen als die oben skizzierte. Er sagt, dass Dumas, sein alter Professor, Pasteur gebeten habe, den Seidenraupenzüchtern in Südfrankreich zu helfen, und fährt fort, Pasteur, der sich selbst über alle Menschen liebte und achtete, war alles andere als ein Menschenverachter und hatte immer eine rührende Verehrung für Dumas bewahrt. Er muss stehe seinem traurigen, alten Professor helfen. Aber wie? Es ist zu diesem Zeitpunkt zweifelhaft, ob Pasteur es hätte sagen können, ein Seidenwurm von einem Winkelwurm. In der Tat, als er zum ersten Mal einen Kokon zur Untersuchung bekam, hielt er ihn an sein Ohr, schüttelte ihn und rief, warum ist etwas drin? Seite 91. De Groof schreibt auch gerne zahlt, einem seiner Assistenten, die späte Entdeckung zu, dass Pepromina eine parasitäre Krankheit war, und sagt, gerne zahlt eilte zu Pasteur. Es ist gelöst, rief er, die Kükelchen leben, sie sind Parasiten. Sie machen die Würmer krank. Es dauerte 6 Monate, bis Pasteur davon überzeugt war, dass gerne zahlt recht hatte, aber als er endlich verstand, stürzte er sich wieder an seine Arbeit und rief das Komitee erneut zusammen. Die kleinen Blutkörperchen sind nicht nur ein Zeichen der Krankheit, sie sind ihre Ursache. Diese Kükelchen leben, sie vermehren sich, sie drängen sich in jeden Körperteil der Motte. Seite 95. Es ist seltsam, dass gerne zahlt bei dem Streit zwischen Bechamp und Pasteur darüber, wer entdeckt hatte, dass Pepromina eine parasitäre Krankheit ist, nicht über seine eigenen Ansprüche in dieser Angelegenheit sprach, möglicherweise war ein Job wichtiger. De Kruf fährt fort, er war 45. Er schwelgte einen Moment in dieser Herrlichkeit und dann, nachdem er die Seidenraupenindustrie mit der Hilfe von Gott und gerne zahlt gerettet hatte, erhob er seine Augen zu einer dieser hellen, unmöglichen, aber immer teilweise waren Visionen. Es war die Gabe seines Dichters zu sehen, er hob die Augen seines Künstlers von der Krankheit der Seidenraupen zu den Leiden der Menschheit. Es liegt in der Macht des Menschen, parasitäre Krankheiten vom Antlitz der Erde verschwinden zu lassen. Wenn die Doktrin der spontanen Zeugung falsch ist, davon bin ich überzeugt, Seite 97. Sein 45. Lebensjahr muss 1867 gewesen sein, und Bechamp hatte 1855 oder 1856 bewiesen, dass die spontane Zeugung falsch war, wie zuvor beschrieben, mindestens 10 Jahre zuvor. Offensichtlich hat de Kruf nicht weit genug gesucht, der Name von Bechamp, dem größten von allen und dem einzigen Mikrobenjäger, der ihren wahren Platz in der Natur wirklich verstanden hat, kommt in seinem Buch Miserobe Hunters überhaupt nicht vor. Trotz all seiner Fehler in der Arbeit an Seidenraupen und wegen seiner hohen Stellung und königlichen Bevorzugung wurde Pasteur mit den praktischen Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Parasiten beauftragt und übernahm natürlich nicht Bechamps Methode der Verwendung von Kreosotdampf. Dr. Alatoid, einst Herausgeber des Journal de Médecine de Paris, behauptete, dass Frankreich 1850 30 Millionen Kilogramm Kokons produziert hatte und seine Produktion 1866 67 aufgrund der Epidemie auf 15 Millionen Kilogramm gesunken war. Pasteurs Präventionsmethoden waren eingeführt worden, die Produktion schrumpfte 1873 auf 8 Millionen Kilogramm und in bestimmten Folgejahren auf nur 2 Millionen Kilogramm. Er machte weiter, auf diese Weise hat Pasteur die Seidenraupenzucht gerettet. Der Ruf, den er in dieser Hinsicht unter Ägisternoranten und kurzsichtigen Gelehrten immer noch bewahrt, ist entstanden, von sich aus, durch unzutreffende Behauptungen, von den Verkäufern von mikroskopischem Saatgut im Pasteur-System, die auf Kosten der Züchter große Vorteile erzielt haben, durch die Komplizenschaft der Akademien und öffentlichen Körperschaften, die ohne jede Untersuchung auf die Klagen der Züchter antworten, aber die Seidenraupenzucht ist gerettet. Machen Sie sich Pasteurs System zunutze. Aber nicht jeder ist geneigt, ein System anzuwenden, das darin besteht, sich durch den Untergang anderer zu bereichern. Offensichtlich fanden ihn seine Sünden hier draußen, zumindest bei denen, die mit den Seidenraupenzüchtern in engster Verbindung standen. Es ist erstaunlich, dass angesichts eines solchen Scheiterns und nachdem Bechamp gezeigt hatte, wie man diesen Krankheiten vorbeugen kann, Pasteurs Ruf nicht in einem öffentlichen Skandal unterging. Davor schützten ihn offenbar königliche Gunst und die Akademien und öffentlichen Einrichtungen. 6. Pasteur auch ein Fäller, Antisepsis. Während viele von Pasteurs Zeitgenossen von seinen Plagiaten aus Bechamps Werk gewusst haben müssen, wurden sie wahrscheinlich zum Schweigen gebracht oder durch Pasteurs tyrannische Taktik sowie durch sein Prestige, nicht nur in der Öffentlichkeit und mit, von der Presse ferngehalten Lizenzgebühren, sondern auch mit den Akademien und öffentlichen Einrichtungen, auf die sich Dr. Lathoit bezieht. Miss Hume fährt fort zu zeigen, dass seine Behandlung gegen Tollwut und sein Anthrax-Serum derselbe kolossale Misserfolg und Betrug waren, wie in Kapitel 8 gezeigt wird, und sie diskutiert andere Plagiate von Pasteurs Seite, aber es erscheint kaum notwendig, auf alle einzugehen diese Angelegenheiten hier. Wir haben genügend Beweise für Inkompetenz und Betrug gesehen, um alle weiteren Aussagen, die seine Unterschrift tragen, für immer anzuzweifeln, aber es gibt noch eine weitere Arbeit, die es wert ist, untersucht zu werden. Einige Jahre nach den beschriebenen Ereignissen entdeckte Dr. M. L. Leverson, M.D., Ph.D., Ma., ein amerikanischer Arzt, einige von Professor Becher M.P.S. Schriften in New York und erkannte sofort, dass sie Pasteur in bestimmten wichtigen Punkten vorwegnahmen. Er ging nach Frankreich, traf Professor Becham und hörte von ihm die Geschichte des Plagiats. Seither hat er viel getan, um Becher M.P.S. Arbeit an die Öffentlichkeit zu bringen. Er war einer der ersten in den Vereinigten Staaten, der Becher M.P.S. Priorität in Bezug auf die meisten Entdeckungen anerkannte, die allgemein Pasteur zugeschrieben werden, und in einem Vortrag mit dem Titel Pasteur, der Plagiarist, der am 25. Mai 1911 im Clare Edgars Hotel in London gehalten wurde, skizzierte Kurz Becher M.P.S. Anspruch auf Priorität und fügte den Vorwurf hinzu, Pasteur habe vorsätzlich ein wichtiges Papier gefälscht. Er sagte teilweise, Pasteurs Plagiate der Entdeckungen von Becham und von Becher M.P.S. Mitarbeitern ziehen sich durch das gesamte Leben und Werk von Pasteur, mit Ausnahme der Kristallographie, die möglicherweise seine eigene war oder nicht. Ich habe diesen Teil seiner Karriere nicht untersucht, noch verspüre ich irgendein Interesse daran. Die Spuren einiger dieser Plagiate, obwohl sie klar nachgewiesen werden können, sind doch etwas kompliziert, zu sehr für diese Abhandlung, aber es gibt eine, die den Anspruch von Pasteur beinhaltet, die Ursache dafür entdeckt zu haben, eine der Krankheiten, die die Seidenraupe befallen, die von jedem verifiziert werden kann, der die französische Sprache lesen kann. Es ist die folgende, nachdem er einiges von dem Material beschrieben hat, das wir in Kapitel 5 behandelt haben, fährt er fort, aber ich habe eine noch schwerwiegendere und erschreckendere Anklage gegen Pasteur als angeblichen Mann der Wissenschaft vorzubringen. Stern wissenschaftlicher Bluff, wie bereitwillig die Männer der Wissenschaft seiner Zeit seine Märchen akzeptierten, finden Sie in einer umfangreichen Abhandlung ohne Wert, veröffentlicht in den Annales de Chimie et de Physique 3rd Seite, Full 58, auf Seite 381 ein Abschnitt mit dem Titel Herstellung von Hefe in einem aus Zucker, einem Ammoniaksalz und Phosphaten gebildeten Medium. Der eigentliche, wenn auch nicht bekannte Zweck der Abhandlung bestand darin, den Eindruck zu erwecken, dass er und nicht Becham der Erste war, der ein Ferment in einem fermentativen Medium ohne Eiweißstoffe erzeugte. Nun merken Sie sich bitte, was ich sage, das angebliche Experiment, das in den Memoiren beschrieben wird, war eine Fälschung, schlicht und einfach eine Fälschung. Hefe kann unter den Bedingungen dieses Abschnitts nicht hergestellt werden. Wenn meine Zuhörer oder irgendein anderer Arzt mit Kenntnissen der physiologischen Chemie sich die Mühe machen, diesen Abschnitt von Pasteurs Memoiren aufmerksam zu lesen, wird er selbst sehen, dass Hefe nicht so hergestellt werden kann, und er kann es durch das Experiment beweisen wie beschrieben. Merken Sie sich jetzt, was diese Memoiren beweisen, vorausgesetzt, ich habe recht. Es beweist, dass Pasteur so wenig Ahnung von physiologischer Chemie hatte, dass er glaubte, dass Hefe auf diese Weise hergestellt werden könnte, oder dass er sich des ignoranten Vertrauens der Ärzteschaft in sich selbst so sicher war, dass er glaubte, er könne es durchspielen. Mit diesem letzten Glauben hatte er eine Zeit lang recht. Ich kann nur glauben, dass die Aufdeckung von Pasteurs Ignoranz und Unehrlichkeit zu einer ernsthaften Überarbeitung seiner gesamten Arbeit führen wird. Es war Becham, der die Theorie der Antisepsis entdeckte und erläuterte, die Pasteur sich zuschreiben ließ. In seinen Studies on Fermentation veröffentlichte Pasteur einen Brief von Lord Lister, damals Mr. Sir John Lister, in dem dieser Herr behauptet, er habe die Prinzipien der Antisepsis von Pasteur gelernt. Ich zweifle nicht an dieser Aussage des edlen Lords, denn neben der Annahme von Mr. Lister als Gentleman der Wahrhaftigkeit, werde ich Ihnen einen weiteren Grund dafür nennen, diese Aussage zu akzeptieren. Stern Listers Fehler, als Herr Lister mit seinen antiseptischen Operationen begann, waren sie im Allgemeinen erfolgreich, aber einige Tage später erlagen seine Patienten einer Carbolsäure- oder Quecksilbervergiftung, so dass es zu einem grausamen medizinischen Witz wurde, zu sagen, die Operation war erfolgreich, aber der Patient starb. Nun hatte Herr Lister, obwohl er ein sehr erfahrener Chirurg war und, wie ich glaube, eine große Beobachtungsgabe hatte, die Technik seiner Operationen auf den Lehren eines Mannes aufgebaut, der die Entdeckung plagiiert hatte, ohne das Prinzip zu verstehen, auf dem sie basierte. Nicht unnatürlich verwendete Lister Dosen von Carbolsäure, die tödlich waren, wenn sie auf eine offene Wunde aufgetragen oder von einem Patienten eingeatmet wurden. Aber dank seiner sorgfältigen Beobachtungen reduzierte er nach und nach die verwendete Menge an Carbolsäure oder Quecksilbersublimat, bis schließlich seine Operationen erfolgreich waren und die Patienten lebten, wie sie es von Anfang an getan hätten, wenn er seine Kenntnisse erlangt hätte der Antisepsis-Prinzipien von ihrem Entdecker, der vor der Verwendung auch nur einer winzigen Dosis Carbolsäure gewarnt hatte, statt von ihrem Plagiator. Anhand der nun gegebenen Gliederung können Sie sich eine Vorstellung von der Unwissenheit des Mannes machen, den die offizielle Medizin seit mehr als 30 Jahren als kleinen Gott verehrt. Aber das ist nur ein kleiner Teil des Unheils, das begangen wird. Anstatt in den letzten 30 oder 40 Jahren Fortschritte in der Therapie zu machen, ist die Medizin außerhalb der Chirurgie beängstigend zurückgegangen, und die Ärzteschaft befindet sich meiner Meinung nach heute in einem erniedrigteren Zustand als jemals zuvor in ihrer Geschichte. Ich weiß, dass Ihr Verstand zunächst gegen diese Aussage rebellieren wird, aber einige Tatsachen werden jedem Verstand mit gesundem Menschenverstand beweisen, dass sie wahr ist. Die Gefahr der Impfung, nachdem er über die Praxis der Medizin in der Vergangenheit gesprochen und gesagt hat, dass seit Jenners und Pasteurs Tagen das moderne Bemühen darin besteht, krank zu machen, sagt er über Impfungen, wenn ein Medikament oral verabreicht wird, wie Dr. J. Gard Wilkinson wunderbar darauf hingewiesen hat, trifft es auf seinem Weg entlang des Verdauungskanals, auf seiner ganzen Linie auf eine Reihe chemischer Labors, in denen es analysiert, synthetisiert und schädliches Material ist zur Ausscheidung vorbereitet und schließlich ausgeschieden, oder es kann aus dem Magen ausgestoßen oder durch ein Gegenmittel überwunden werden. Aber wenn der Panzer der Natur, die Haut, verletzt und das Medikament unter die Haut eingeführt wird, wird die Verteidigungslinie der Natur in den Hintergrund gedrängt, und selten kann etwas getan werden, um die Wirkung des Medikaments zu behindern oder zu verhindern, egal wie schädlich, ja sogar tödlich sein kann. Alle Ärzte der Welt sind unfähig, seine Wirkung vorauszusehen oder zu verhindern. Sogar reines Wasser ist dafür bekannt, dass es als heftiges und schäumendes Gift wirkt, wenn es in den Blutkreislauf injiziert wird. Wie viel gefährlicher ist es dann, Gifte zu injizieren, die als solche bekannt sind, ob sie nun in der fantasievollen Weise modifiziert sind, die derzeit bei Vivisektionisten in Mode ist, oder auf andere Weise. Diese einfachen Überlegungen zeigen, dass die Impfung als Kunstfehler angesehen werden sollte, der nur im äußersten Gefahrenfall zu tolerieren ist, wenn der gebildete Arzt keine andere Möglichkeit sieht, Leben zu retten. Der Keimtheoriefetisch nun ist das Aufzwingen dieser Impfungen auf Einzelpersonen per Gesetz eine der schlimmsten Tyranneien, die man sich vorstellen kann. Und man sollte Widerstand leisten, sogar bis zum Tod des Beamten, der sie durchsetzt. Englisch sprechende Menschen müssen ihre Freiheitsideale durch ein Studium der Geschichte von Wat Tyler auffrischen, der eine der am besten gerechtfertigten Rebellionen der Geschichte anführte, und obwohl er vom damaligen Oberbürgermeister von London heimtückisch ermordet wurde, sollte man seinem Beispiel gerecht werden, alle unsere Kinder zur Nachahmung. Aber rachsüchtig ein Nos Monutu, das gesamte Gefüge der Keimtheorie der Krankheit beruht auf Annahmen, die nicht nur nicht bewiesen wurden, sondern auch nicht beweisbar sind, und viele von ihnen können als das Gegenteil der Wahrheit bewiesen werden. Die grundlegende dieser unbewiesenen Annahmen, die in ihrer gegenwärtigen Form vollständig Pasteur zu verdanken ist, ist die Hypothese, dass alle sogenannten infektiösen und ansteckenden Erkrankungen durch Keime verursacht werden, wobei jede Krankheit ihren eigenen spezifischen Keim hat, den Keime haben von Anbeginn der Dinge in der Luft existierte, und dass, obwohl der Körper bei guter Gesundheit für die Keime dieser Krankheitserreger verschlossen ist, wenn die Vitalität gesenkt wird, der Körper für ihr Eindringen anfällig wird. Ich stimme Dr. Leversons Aussage von ganzem Herzen zu, dass das Aufzwingen dieser Impfungen auf Einzelpersonen per Gesetz eine der schlimmsten Tyranneien ist, die man sich vorstellen kann, und der sogar bis zum Tod des Beamten, der sie durchsetzt, Widerstand geleistet werden sollte. Starke Worte, aber absolut richtig. Professor F. W. Newman von der Universität Oxford hat gesagt, gegen den Körper eines gesunden Mannes hat das Parlament keinerlei Angriffsrecht unter dem Vorwand der Volksgesundheit, noch mehr gegen den Körper eines gesunden Säuglings. Vollkommene Gesundheit zu verbieten ist eine tyrannische Bosheit, ebenso wie Keuschheit zu verbieten oder Nüchternheit. Kein Gesetzgeber kann das Recht haben. Das Gesetz ist eine unerträgliche Usurpation und schafft das Recht auf Widerstand, und Blackstone sagt, keine Gesetze sind für das menschliche Subjekt bindend, die den Körper angreifen oder das Gewissen verletzen. Im Fall der Union Pacific Railway gegen Botsford sagte der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, kein Recht wird durch das Common Law geheiligter gehalten oder sorgfältiger bewacht als das Recht jedes Einzelnen auf den Besitz und die Kontrolle seiner eigenen Person, frei von allen Beschränkungen oder Eingriffen anderer, es sei denn, es liegt eine klare und unbestrittene Autorität vor des Gesetzes. Wie auch von Richter Colley gesagt, das Recht der eigenen Person kann als ein Recht auf vollständige Immunität bezeichnet werden, in Ruhe gelassen zu werden. Colley auf Torts 29, die Unantastbarkeit der Person wird durch eine Zwangsentblößung ebenso beeinträchtigt wie durch einen Schlag. Jemanden, insbesondere eine Frau, zu zwingen, den Körper ohne gesetzliche Befugnis bloßzustellen oder ihn der Berührung eines Fremden auszusetzen, ist eine Demütigung, Körperverletzung und Hausfriedensbruch. 141 US 250, 1903 sagte Richter Woodward vom New Yorker Berufungsgericht im Fall Viehmeister, man kann einräumen, dass der Gesetzgeber kein verfassungsmäßiges Recht hat, irgendjemanden zur Impfung zu zwingen. 84 NY Sub 712, am Supreme Court, Columbia County, NY, wies Richter LeBoeuf im Jahr 1910 im zweiten Prozess des Bullinger Falls die Geschworenen wie folgt an: Nun habe ich Ihnen den Vorwurf gemacht, dass die Körperverletzung, die hier wegen der Zwangsimpfung stattgefunden haben soll, also gegen den Willen dieses Mannes geschah, eine ist, die Sie bedenken müssen. Und der Grund dafür ist, dieser Mann, in den Augen des Gesetzes, genau wie Sie und ich und wir alle in diesem Gerichtssaal, das Recht hat, in Ruhe gelassen zu werden. Wir alle haben das Recht auf die Freiheit unserer Person und darauf, dass unsere Freiheit nicht rechtswidrig beeinträchtigt werden darf. Das ist ein großes Recht. Es ist eines der wichtigsten Rechte, die wir haben. Ich glaube, diese Zitate aus Gerichtsdokumenten zeigen deutlich, dass jeder das Recht hat, sich oder seine Familie mit allen verfügbaren Mitteln vor den Eiterspritzern der AMR zu schützen und so viel Gewalt wie nötig anzuwenden, selbst wenn die Air Leverson sagt, bis zum Tod des Beamten, der es durchsetzt. Vor über 60 Jahren sagte der berühmte englische Arzt Dr. Charles Craig-Hartheon in jener Entvaccination, 1879, die Impfgegner haben einem grotesken Aberglauben den Boden entzogen. Es wurde jedoch wiederbelebt und benötigt einige weitere Klopfe. Die Ärzte werden eine so lukrative Praxis wie die Verwendung von Biologika nicht freiwillig aufgeben, und so müssen Eltern und die Öffentlichkeit etwas tun, um diese Blutvergiftung zu stoppen. Was wird es sein? Ich habe gesehen, wie ein kleines Mädchen, nachdem es geimpft oder geimpft wurde, zur Schule ging, prompt undichte Herzklappen entwickelte und etwa 2 Jahre später, kaum 10 Jahre alt, an Herzproblemen starb. Ich glaube nicht, dass ihre Eltern, Schulkameraden oder Lehrer oder auch nur der betreffende Arzt einen Zusammenhang zwischen der Impfung oder Impfung und den undichten Herzklappen gesehen haben, aber es gab einen Zusammenhang, siehe meine Broschüre, die sogenannte Biologika haben eine neue Form von Herzerkrankungen geschaffen. Und tausende solcher Todesfälle werden jedes Jahr verursacht. Was werden wir tun, um es zu stoppen? In der gesamten Menschheitsgeschichte war die einzig angemessene Antwort auf die Tyrannei der Menschheit der Tod des Tyrannen, und die AMOA-Anhänger sind seit vielen Jahren tyrannisch in ihren Bemühungen, ihre zerfallenen tierischen Eiter Biologika zu verkaufen. Ich glaube, wenn diese Bemühungen um Zwang, Nötigung oder Zwangsgesetze, um die Verwendung jeglicher Art von biologischen oder sogenannten Tests jeglicher Art zu erzwingen, viel weiter vorangetrieben werden, werden sie zu Problemen führen. Wie wir in diesem Buch zeigen, ist die zugrunde liegende Keimtheorie ein Betrug, und alles, was darauf basiert, ist ebenfalls ein Betrug und sollte gesetzlich verboten werden, und wenn die Öffentlichkeit vollständig erkennt, was für ein kolossaler Betrug die Verwendung dieser faulen Tiereiterzubereitungen ist, werden sie nicht einmal in der Lage sein, einen Mann dafür ins Gefängnis zu bringen, dass er auf einen Eiterarzt geschossen hat, der versucht, seinen zu impfen oder zu testen. Kinder, wir werden weiter unten eine sichere Methode zur Kontrolle von Infektionen skizzieren. Dr. Leverson fährt fort, Krankheit als den Versuch der Natur zu beschreiben, Abfall zu beseitigen und erkranktes Gewebe als Folge einer unsachgemäßen Lebensführung, und schlägt viel frische Luft, beste sanitäre Einrichtungen, sehr spärliche Kleidung wie Turnhallenkostüme für den täglichen Gebrauch und eine wissenschaftliche Untersuchung der Ernährung vor. Er glaubt, dass übermäßiges Essen eine enorme Anzahl von Krankheiten verursacht. All diese Ideen würden zweifellos zu einer besseren Gesundheit und einem längeren Leben führen, als dies durch Serologie erreicht werden kann. Es ist jetzt über 30 Jahre her, dass Dr. Leverson die Hoffnung äußerte, dass seine Enthüllung zu einer ernsthaften Überarbeitung von Pasteurs Arbeit führen würde, und dies sollte von jemandem durchgeführt werden, der sich mit physiologischer Chemie auskennt. Ich habe das Gefühl, wie er es zu tun scheint, dass man dem allopathischen Verstand kaum eine so wichtige Arbeit anvertrauen kann. 7 Sind biologische Produkte schädlich? Der 11. Bericht des medizinischen Offiziers des Privy Council of England, 1868, enthält einen Artikel von Dr. Burdon Sanderson mit dem Titel On the Inoculability and Development of Tuberculosis, Seite 91. Darin beschreibt er von ihm durchgeführte Experimente, die zu seiner Genugtuung bewiesen haben, dass Tuberkulose häufig auf die Impfung von Tieren mit verschiedenen, meist biologischen, Materialien aus nicht-tuberkulösen Quellen folgte, und dass sogar eine Wunde von Tuberkulose gefolgt werden konnte. Er sagt auszugsweise, Seite 92, die Tatsachen, aus denen ich geschlossen hatte, dass Tuberkulose traumatisch entstehen kann, waren, wenn auch zahlenmäßig sehr begrenzt, so positiver Natur, dass ich die Behauptung wagte, dass die Ergebnisse der Tuberkuloseimpfung nicht mehr als notwendigerweise von einem Besitz oder einer Handlung abhängig angesehen werden könnten durch das inokulierte Material aufgrund dessen, dass es einem tuberkulösen Individuum entnommen wurde. Die Wahrheit dieser Schlussfolgerung wurde nun durch die Experimente von 2 der kompetentesten Beobachter, Dr. Wilson Fox, Professor für klinische Medizin am University College, und Dr. Kuhnheim in Berlin dar. Der folgende Abschnitt enthält eine Zusammenfassung ihrer Ergebnisse, die umso wertvoller sind, als sie völlig unabhängig und ohne Kenntnis der gegenseitigen oder meiner Untersuchungen zustande gekommen sind. Aus der tabellarischen Zusammenfassung der Experimente von Dr. Fox, 117 an der Zahl, geht hervor, dass von 70 Tieren, die mit verschiedenen Produkten geimpft wurden, die aus den Körpern von nicht-tuberkulösen Patienten stammen, etwa die Hälfte, 34, tuberkulös wurde. Außerdem wurden 5 Tiere mit fauligem, aber ursprünglich gesundem Muskel inokuliert, und 4 von ihnen wurden tuberkulösen, wie festgestellt wurde, als sie zu verschiedenen Zeitpunkten von 84 bis 122 Tagen nach der Inokulation getötet wurden. Von 7 Tieren, bei denen Sitons oder andere mechanische Reizstoffe unter die Haut eingeführt wurden, wurden 2 tuberkulös. Diese Forschung, nicht weniger bemerkenswert wegen der Genauigkeit und Vollständigkeit der anatomischen Details, als wegen der Schlüssigkeit der Experimente, folgte erst neulich eine weitere in Berlin, die, obwohl von ähnlicher Natur, Dr. Kunheim und Frankl, um festzustellen, ob künstliche Tuberkel ihren Ursprung einem bestimmten Virus verdanken, brachten Teile verschiedener Tumoren, Karzinom, Sarkom, Kondylom und so weiter, sowie Teile von gesundem, aber teilweise zersetztem Gewebe in die Bauchhöhlen von Meerschweinchen ein. Anschließend verwendeten sie in gleicher Weise eine Vielzahl unlöslicher, inerter Substanzen wie Löschpapier, KPEE, Guttepercha, Kautschuk, Vulkanit und so weiter. Bei den Tieren, die die unmittelbaren Auswirkungen der Verletzung überlebten, trat früher oder später die Abmagerung ein und das Tier schließlich starb an Tuberkulose des Bauchfells, der Leber, der Milz, der Lungen und anderer Organe, wobei die krankhaften Erscheinungen in jeder Hinsicht den in meinem letzten Bericht beschriebenen entsprachen. In Bezug auf die Bedeutung dieser Tatsachen für die allgemeine Frage nach der Natur und dem Ursprung der Tuberkulose, ich schloss aus meinen eigenen Beobachtungen, dass es keinen strukturellen Unterschied zwischen der künstlichen Krankheit und dem menschlichen Tuberkel gibt, solange der Begriff beschränkt ist, wie alle korrekten Autoren ihn jetzt auf die Milliardtuberkulose zu beschränken gewöhnt sind, aber ich hielt es für notwendig, in Bezug auf die Beziehung zu den vielen pathologischen Prozessen, die in der Umgangssprache der praktischen Medizin und Chirurgie als Tuberkulose bezeichnet werden, Zurückhaltung zu bewahren. Insofern haben mir die beiden bereits zitierten angesehenen Pathologen voll und ganz zugestimmt. Dr. Fox sagt, ich muss gestehen, dass ich skeptisch bin, wie jeder natürlich zuerst zu diesem Thema empfinden muss, die kumulative Kraft der Beweise zugunsten der tuberkulösen Natur dieser Wucherungen erscheint mir unwiderstehlich. Entweder haben wir es mit Tuberkel zu tun, oder wir haben es vor uns neue und bisher unbekannte konstitutionelle Krankheit der roten TEA, bestehend aus Wucherungen, die mit bloßem Auge und in ihrer Histologie allen wesentlichen Merkmalen des Tuberkels beim Menschen entsprechen, die nicht nur in den Organen vorkommen, die der gewählte Sitz des Tuberkels sind Menschen, sondern auch in den gleichen Teilen dieser Organe, die die gleichen vitalen Charaktere und die gleichen frühen degenerativen käsigen Veränderungen haben, weder Eiterung noch akute Erweichung und ohne ausgeprägte Merkmale, die ausreichen, um sie von Tuberkel zu unterscheiden. Sagt Kunheim, alle Merkmale, durch die der Tuberkel gekennzeichnet ist, sind vorhanden, die Übereinstimmung des Impfprodukts mit dem menschlichen Milliardtuberkel könnte nicht vollständiger sein, als er ist, unabhängig davon, ob seine ausgedehnte Verbreitung und die große Vielfalt der betroffenen Organe berücksichtigt werden, Bauchfell, Brustfell, Lungen, Leber, Milz, Lymphdrüsen und sogar die Aderhaut, oder ihre makroskopischen und mikroskopischen Eigenschaften. Gould beschreibt in der zweiten Ausgabe seiner Pocket Cyclopedia of Medicine Entzoge I akute Milliardtuberkulose wie folgt, eine akute und schnelle Form der Tuberkulose, die im Allgemeinen bei Personen unter 15 Jahren auftritt und bei der die Tuberkelbazillen durch den Abbau einer lokalisierten Form der Krankheit schnell im Körper verbreitet werden. Die Dauer ist von 2 bis 4 Wochen und die Kündigung ist fatal. Oder könnte diese lokalisierte Form nicht durch eine Nadel eingeführt werden, wie Dr. Sanderson es beschreibt? Sind Personen unter 15 nicht die besten Kunden der Schulärztin für ihre sogenannten Biologicals? Und klingt diese rasche Ausbreitung durch den Körper nicht bemerkenswert nach de Groves Beschreibung der Art und Weise, wie sich Kochs tuberkulöse Keime über seine Meerschweinchen ausbreiten? Miss Hume sagt in Bechamp oder Pasteur, es ist bemerkenswert, dass weder Pasteur noch einer seiner Nachfolger jemals eine Beschwerde durch die Inokulation von luftgetragenen Bakterien hervorgerufen hat, sondern nur durch Injektionen aus körperlichen Quellen. Ich glaube, dies würde einen sehr großen Teil unserer Milliardtuberkulose bei Personen unter 15 Jahren ausmachen. Zweifellos folgte die Injektion eines biologischen Mittels. Und die Beschreibung von Miss Hume würde alle biologischen Substanzen jeder Art beinhalten. Dr. Sanderson fährt fort, meine weiteren Nachforschungen lassen mich erstens glauben, dass diese Merkmale viel allgemeiner zu tuberkulösen Wucherungen gehören, als ich zunächst angenommen hatte, und zweitens, dass jene normalen Gewebe, die sie besitzen, viel eher zum Sitz der tuberkulösen Wucherungen werden. Tuberkulöser Prozess als andere. Dies ist wahrscheinlich der auffälligste Beweis dafür, dass fast jede Art von Impfung Tuberkulose bei dem geimpften Tier verursachen kann, und natürlich ist es vernünftig, daraus abzuleiten, dass die gleichen nicht-tuberkulösen Impfungen Tuberkulose beim Menschen, bei jedem Menschen und bei Menschen verursachen würden, aller Wahrscheinlichkeit nach von irgendeinem biologischen Produkt. Doch der unwissende Serumarzt wird uns sagen, dass diese Produkte vollkommen harmlos sind. Tuberkulin, ein Betrug. Der obige Artikel, der von dem Tag an, an dem er zum ersten Mal gedruckt wurde, die Verwendung aller biologischen Mittel bei Menschen für immer hätte stoppen sollen, wurde über 20 Jahre veröffentlicht, bevor Robert Koch aus Berlin sein Tuberkulin, 1890, herausbrachte, das sich als solch ein schrecklicher Misserfolg herausstellte. Der Zoophilist für den 1. Mai 1891 berichtet von Todesfällen in 123 ausgewählten Fällen in Berlin von November 1890 bis Februar 1891, die Koch unter eine Wolke fallen ließen, aber er gab nicht auf, bis die Regierung ihn wegen des Schrecklichen endgültig schloss Todesrate. Dr. Paul de Groof beschreibt diese Arbeit von Koch über den Tuberkulosekeim in ziemlich reißerischer Sprache 49, doch die jüngsten Bemühungen, ein Serum gegen Tuberkulose herzustellen, scheinen seine Worte zu rechtfertigen. Er sagt über Kochs Suche nach der Mikrobe, ich habe es, flüsterte er und rief den geschäftigen Loeffler und den treuen Gaffu wegen ihrer eigenen Spionage anderer Mikroben an. Sehen Sie, rief Koch, ein kleiner Tuberkelfleck, den ich vor 6 Wochen in dieses Biest gesteckt habe, mehr als ein paar hundert dieser Bazillen können in diesem kleinen Stückchen nicht gewesen sein, jetzt sind sie zu Milliarden angewachsen. Was für Teufel sie sind es, diese Keime, von dieser einen Stelle in der Leiste des Meerschweinchens haben sie sich überall in seinen Körper geschlichen, sie haben genagt, sie sind durch die Wände seiner Arterien gegangen, das Blut hat sie in seine Knochen getragen, bis in den hintersten Winkel seines Gehirns. Lesen Sie das noch einmal durch, wenn Ihr Kind eine Karte aus der Schule mit nach Hause bringt und um Erlaubnis bittet, dasselbe Zeug in sein Blut zu geben, und zerreißen Sie die Karte. Er sagt, Koch habe verschiedene Familien oder Varietäten dieser tödlichen Keime gefunden und gezüchtet. Ich glaube, dass zumindest nach ärztlichen Maßstäben 43 verschiedene Seren nötig wären, um einen gegen alle 43 Familien zu immunisieren, und das sind wahrscheinlich nicht alle Varianten, die es allein an Tuberkulosekeimen gibt. De Groof geht jedoch mit erstaunlicher Kürze über Tuberkulin hinweg, wenn man bedenkt, dass anderen Dingen, die weniger wichtig sind, Platz eingeräumt wird. Entschuldigend sagt er, er war enorm respektiert, und gegen sein eigenes Urteil versuchte er sich einzureden, ein Heilmittel gegen Tuberkulose entdeckt zu haben. Die Behörden, Wissenschaftler haben gelegentlich Grund, alle Autoritäten zu verfluchen, egal wie wohlwollend, übten Druck auf ihn aus, so wird es zumindest von erfahrenen Mikrobenjägern geflüstert, die dort waren und sich an diese tapferen Zeiten erinnern. Wir haben sie mit Medaillen und Mikroskopen und Versuchskaninchen überhäuft, nutzen Sie jetzt die Chance und geben Sie uns eine große Kur, zum Ruhm des Vaterlandes, wie Pasteur es zum Ruhm Frankreichs getan hat, es waren solche ominösen Sachen, die Koch immer wieder hörte. Endlich hörte er zu, und wer kann es ihm verübeln, denn welcher Mann kann bei seiner eigentlichen Aufgabe bleiben, die Wege von Mikroben her auszufinden, während Regierungen nach einem Platz an der Sonne schreien oder wenn Mütter rufen. Also hörte Koch zu und bereitete sein eigenes Desaster vor, indem er der Welt von seinem Tuberkulin erzählte. Und hier wechselte Kruf ganz abrupt das Thema. Auf Seite 299 bezieht er sich bei der Erörterung von Malaria erneut darauf wie folgt: Der Dekan der Mikrobenjäger der Welt, Zar der Wissenschaft, seine Krone war nur ein wenig angeschlagen, Koch war nach Italien gekommen, um zu beweisen, dass Moskitos Malaria von Mensch zu Mensch übertragen. Koch war jetzt ein äußerst mürrischer, stiller und unruhiger Mann, traurig wegen der Affäre um seine Schwindsucht, die eine beträchtliche Anzahl von Menschen getötet hatte, also ging Koch von einem Ende der Welt zum anderen und bot an, Seuchen zu besiegen, aber es gelang ihm nicht ganz. Weder seine Erfolge bei der Verwendung von Seren, noch gibt es Erfolgsaussichten in dieser Richtung, wie wir hoffen zu zeigen. J.W. Braune, B.A., M.B., medizinischer Leiter des Kalyra-Sanatoriums, Südaustralien, zitiert Koch ausführlich mit der Aussage, dass, während eine Tuberkulininjektion bei einer gesunden Person wahrscheinlich ein tuberkulöses Geschwür hervorrufen wird, eine Injektion bei einer bereits Infizierten dagegen wirken wird oder die erste Infektion töten, ohne etwas weiter zu tun. Beachten Sie, dass er zugibt, dass es tuberkulöse Wunden im Brunnen verursacht. Daher sollten Sie besser wissen, ob Sie Tuberkulose haben oder nicht, bevor Sie es einnehmen. Diese umkehrbare Eigenschaft, die Gesunden krank und die Kranken gesund zu machen, existierte jedoch nur in Kochs Vorstellung, wie in seinem eigenen Werk angedeutet wird. Jedem mit einem solchen Glauben muss man zugutehalten, dass er solches Zeug nur an tuberkulöse Menschen gab, und diejenigen, die es erhielten, starben so schnell, dass die Regierung ihn schließen musste. Übrigens behaupten Viehzüchter seit vielen Jahren, dass es gesunde Rinder tuberkulös mache. Dr. Braune sagt, bis heute sind mehr als 200 verschiedene Formen von Tuberkulin hergestellt und beschrieben worden. Tatsache ist, dass es bisher noch niemandem gelungen ist, Kochs Experiment erfolgreich zu wiederholen. Es gibt keine Beweise außer Kochs zugunsten von Tuberkulin als therapeutisches Heilmittel für Tuberkulose bei Meerschweinchen, Kälbern oder Menschen. Niemand außer Koch war in der Lage, ein infiziertes Meerschweinchen durch die Verwendung von Tuberkulin jeglicher Art oder Beschreibung zu heilen. Koch war, wie Schaar sagt, ein Optimist. Es steht außer Frage, dass Tuberkulin unendlichen Schaden anrichten kann. Zahlreiche Menschen sind durch seine Hand vorzeitig gestorben. Nie gab es einen so kommerziellen Impfstoff wie diesen, und noch nie gab es einen so gigantischen Schwindel. Tuberkulin, sagt Schaar, sollte nicht in den Bereich der Impftherapie fallen. Welche guten Ergebnisse man dem Tuberkulin zuschreibt, muss trotzdem eingetreten sein, denn seine Tugenden beruhen auf Experimenten, die nicht wiederholt werden können. Auch der Ungläubige kann auf viele Fälle hinweisen, in denen auf die Verabreichung von Tuberkulin bei Lungenerkrankungen zweifellos eine Katastrophe folgte, und obwohl er die unbestrittenen Kräfte des Tuberkulintherapeuten, die Glut zu schüren und das Feuer zu entfachen, offen zugibt, hat er bisher gefragt vergeblich nach Beweisen für die Macht, das Feuer zu löschen. Er betrachtet, zu Recht, glaube ich, die Lungentuberkulose zumindest teilweise und in größerem oder geringerem Ausmaß als eine Blutvergiftung und fügt hinzu, das Versagen von Impfstoffen, die Krankheit nur negativ zu beeinflussen, wird so erklärt. Wie wir alle wissen, haben sich Impfstoffe bei Sepsis ausnahmslos als nutzlos oder schlimmer als nutzlos erwiesen. Solche Aussagen, die von einem Arzt mit der Erfahrung von Dr. Braune stammen, sollten die Verwendung von Tuberkulin als Heilmittel für immer beenden, und es ist nicht besser als Test. Dr. Petrov und Branch stellten in einer Diskussion über den bei Kindern verwendeten BCG-Impfstoff fest, dass Tuberkulin Tuberkulose bei denjenigen zu verbreiten scheint, die die latente oder gutartige Form haben, die die Impfung hervorrufen soll. Beachten Sie auch, dass das Tuberkulin in diesen Rindertests Tuberkulose zu verbreiten schien, wie es in Kochs Experimenten an Menschen der Fall war. Man sagt, Zeknowitzer behauptet, dass mehr Schweinchen nach der Behandlung mit BCG überempfindlich auf Tuberkulin reagieren. 70% der oral Infizierten und 45% der subkutan Infizierten reagieren. Immunität bei mit BCG geimpften Tieren, Gerin, Richard und Bossier untersuchten eine große Anzahl von Rindern auf einem Bauernhof. Auf diesem Bauernhof reagierten 1915 in einer Herde von 67 Tieren 47% positiv auf den Tuberkulintest. Jahr für Jahr wurden die positiven Tiere geschlachtet. 1918, 38% waren noch positiv auf den Tuberkulintest, 1920 betrug die Zahl der Reaktoren 41,7%. Die Impfung bei den neugeborenen Rindern begann am 1. Januar 1921. 1922, ein Jahr nach der Impfung, gaben 20 Rinder definitiv einen Test positiv und 9 eine sehr verdächtige Tuberkulinreaktion, oder insgesamt 45% von 64 Tieren. Viele dieser Tiere wurden geimpft und erneut geimpft. 1923 blieben 26 der 1919 bis 1920-jährigen Tiere übrig, die alle eine positive Tuberkulinreaktion zeigten. Beachten Sie, dass, nachdem 1915 47% geschlachtet wurden, wie alle Tiere, die in den folgenden Jahren positiv getestet wurden, 1918 38% tuberkulös waren und ganze 100% der Tiere, die von der 1919 bis 20 geimpften Gruppe übrig blieben, alle ein positives ergaben. Prüfen. Dies lag zweifellos entweder an den verwendeten Impfstoffen oder an den Tests selbst, was die oben zitierten Meinungen der Behörden bestätigt. Könnte irgendein Milchmann einen solchen Verlust überleben? Sie machen weiter, in der Zwischenzeit wurde die zweite Generation dieser geimpften Tiere erneut geimpft und die Impfung jedes folgende Jahr wiederholt. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, wie viele der geimpften Rinder sich infiziert haben, da der Tuberkulintest auf Vorschlag von Calmettes weggelassen wurde. Da er es für zweifelhaft hält, macht er keine Angaben zur exogenen, äußeren, Infektion. Wenn außerdem bei geimpften Rindern eine Implantation virulenter Organismen stattgefunden hat, die nur eine gutartige Tuberkulose verursacht, kann die Verabreichung von Tuberkulin eine heftige allergische Reaktion hervorrufen, die die virulenten Organismen verbreitet. In einem solchen Fall kann eine fortschreitende Krankheit folgen. Allmählich wird das Tier gegen diesen speziellen Organismus resistent. Sobald jedoch ein neuer Organismus in die Herde eingeführt wird, ist das Auftreten der Krankheit viel ausgeprägter als zuvor. Sie erwähnen nicht, dass diese Implantationen auch bei Ihrem Kind auftreten können, Sie erkennen auch nicht, dass Sie durch eine Veränderung des Keims im Impfstoff kommen können, aber dies ist der Fall, wie ich in Germmutation, inzwischen vergriffen, gezeigt habe. Wie bei der Grippe im Krieg, die lediglich eine Mutation des Typhuskeims in den gegen Typhus und Paratyphus verwendeten Impfstoffen war, kann jeder Impfstoff eine neue Keimform erzeugen, die, wie oben erwähnt, das Auftreten bewirken kann der Krankheit viel ausgeprägter als zuvor. Aus diesem Grund hatten wir 1918 die Grippeepidemie mit der höchsten Sterblichkeitsrate seit Beginn der Aufzeichnungen. Dies ist der Grund, warum Koch so viele Todesfälle hatte, und auch der Grund für den starken Anstieg der Todesraten anderer Krankheiten, wie in Kapitel 9 erwähnt. Koch fand 43 Arten oder Stämme von Tuberkulose und es gibt wahrscheinlich ebenso viele Stämme von jeder anderen Krankheit. Die große Vielfalt dieser Stämme und die Leichtigkeit, mit der Modifikationen im Regal oder in den Geweben auftreten können, ist der grundlegende Grund, warum Biologika niemals erfolgreich verwendet werden können. F. Ennis, Bodenbiologe, und N.R. Smith, US-Landwirtschaftsministerium, haben diese Variabilität von Keimen ausführlich diskutiert und kommen zu dem Schluss, dass jeder Keim in eine filtrierbare Flüssigkeit zerfallen und sich dann zu neuen Formen entwickeln kann, die sich radikal von der unterscheiden können Ursprungskeim. Ihre neuen Eigenschaften hängen hauptsächlich von ihrer Umgebung ab. Sie glauben, dass diese Veränderung in allen Keimgruppen ständig vor sich geht. Daher werden immer neue Stämme gebildet und sind in der Regel virulenter als die alten. Die Ärzte Petrov und Branch fügen hinzu, es scheint, dass trotz der Impfungen mit BCG und der soziologischen Maßnahmen die Implantation mit heftigem Tuberkel stattgefunden hat. Lakhms aus Litauen, der 472 geimpfte Säuglinge untersuchte, berichtet, dass er bei den geimpften Kindern 10-mal mehr positive Reaktionen erzielte als bei den ungeimpften. Tatsache ist, dass Tuberkulin nie einen diagnostischen Wert hatte. Es wurde nicht als Tierversuch angeboten, bis sein Scheitern als Heilmittel am Menschen die deutsche Regierung veranlasste, eine solche Verwendung zu verbieten, mit anderen Worten, die Hersteller entdeckten oder erfanden diese neue Verwendung, um einen Markt zu erhalten. Der Test an Rindern umging sowohl das Verbot als auch seinen schlechten Ruf als Heilmittel und setzte so die Gewinne fort, wofür er nur gut ist. Lesen Sie in Kapitel 8 den Bericht über die Tests des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten an Tieren, die durch Impfstoffe mit der Maul- und Klauenseuche infiziert wurden. In Fasting and Man's Correct Diet, The Tuberculin Test A Fraud, vergriffen, Immunity, ebenfalls vergriffen, und Druckless Cures gebe ich zusätzliche Beweise dafür, dass die Verwendung von Tuberkulin ein Betrug war, völlig nutzlos, und dass neueren Datums Seren sind nicht besser. Biologische Stoffe können die roten Blutkörperchen auflösen. Es wurde auch festgestellt, dass die löslichen Fermente vieler tierischer Seren zumindest bei einigen Menschen die roten Blutkörperchen auflösen. Eli Metchnikov, der berühmte russische Wissenschaftler, sagt, es ist jedoch seit langem bekannt, dass das Blutserum vieler Tiere die roten Blutkörperchen einer anderen Spezies zerstört, die Schafe, in den Menschen. Diese Praxis muss infolge der Schwierigkeiten aufgegeben werden, die sich aus der Auflösung der menschlichen roten Blutkörperchen ergaben. Später verglich Buchner die Wirkung von Alexin, so wurde die Substanz genannt, die diese Wirkung hervorrufen konnte, mit der von löslichen Fermenten und ordnete sie der Kategorie der Verdauungsdiastasen zu. Dieses Alexin ist wahrscheinlich dasselbe, was von Bechamp als das in Kapitel 2 erwähnte flüssige Ferment beschrieben wurde, und es sollte vollkommen gesundes Blut oder Gewebe nicht zerstören oder sogar verletzen, aber wer ist vollkommen gesund? Dr. M.R. Leverson sagt im Vorwort zu seiner Übersetzung von Titiert Element of the Blood, dass Bechamp eine Reihe löslicher Fermente isolierte, die er Zymasen nannte, die aber von Plagiatoren in Diastasen umbenannt wurden, um seine Entdeckungen zu verschleiern. Ebenso entdeckte Bechamp den Grund für die Gerinnung des Blutes. Metchnikov fährt fort, ihm zufolge ist dasselbe Alexin in der Lage, die roten Blutkörperchen mehrerer Arten von Wirbeltieren aufzulösen. Tierarten unterscheiden sich voneinander, so ist das Alexin des Blutserums des Kaninchens nicht das gleiche wie das des Meerschweinchens oder des Hundes, dennoch ist jedes dieser Alexine in der Lage, auf das Blut eine lösende Wirkung auszuüben. Rote Blutkörperchen verschiedener Arten. Er fährt auf Seite 95 fort, es kann jedoch zugegeben werden, dass die Wirkung von Alexin, Komplement, unter die Kategorie von Phänomenen fällt, die durch lösliche Fermente erzeugt werden. Die Substanz, die die roten Blutkörperchen von Säugetieren oder nur einen Teil von denen von Vögeln auflöst, ist zweifellos vorhanden. Große Analogien zu den Verdauungsfermenten, da es, wie schon mehrfach erwähnt, sehr hitzeempfindlich ist und durch einstündiges Erhitzen auf 55 Grad C vollständig zerstört wird, in dieser Hinsicht der Makrophagische Organe sehr ähnlich ist, das auch rote Blutkörperchen auflöst. Da es die Makrophagen sind, die die roten Blutkörperchen im Organismus aufnehmen und verdauen, ist es offensichtlich, dass Alexin nichts anderes ist als die Makrozytase, die bei der Herstellung der Seren aus den Fresszellen ausgetreten ist, auf Seite 401 desselben Buches, in dem er die künstliche Immunität gegen Toxine und nicht gegen Mikroben diskutiert, sagt er, wenn lebende oder tote Mikroorganismen in ein Tier eingeführt werden, zeigt sich, dass Antitoxine in der Regel nicht in den Flüssigkeiten erscheinen, in diesen Fällen wird die Reaktion hauptsächlich von den Mikrophagen ausgelöst. Die Mikrophagen stellen die Hauptquelle von Antitoxinen dar. Ist dieser Punkt klar? Alle tierischen Blutseren können die roten Blutkörperchen mehrerer anderer Tierarten auflösen, und viele von ihnen, zum Beispiel das des Schafs, können die roten Blutkörperchen des Menschen auflösen. Es ist auch möglich, dass aufgrund der großen Unterschiede im Charakter des Blutes und Blutserums und so weiter sowohl bei den verwendeten Tieren als auch bei den behandelten Patienten, aufgrund sowohl individueller als auch möglicherweise auch rassischer Unterschiede, das Serum von irgendeinem bestimmten Tier stammt, eine sehr schädigende Wirkung auf das Blut oder andere Körperflüssigkeiten eines Prozentsatzes der behandelten menschlichen Patienten haben könnte, wie durch die vielen Todesfälle angezeigt wird, die auf die Verwendung von Antitoxin folgen, obwohl es möglicherweise nicht für alle schädlich ist. Beachten Sie, dass Sie dieses Zeug mit einem löslichen Ferment vergleichen, das durch einen Porzellanfilter gehen und rote Blutkörperchen, Rosa Dynamit und andere Dinge essen kann, und dies ist die Hauptquelle von Antitoxinen. Es mag stimmen, dass das Blutserum der meisten Pferde die roten Blutkörperchen des Menschen nicht auflöst, aber wie können wir bei allen möglichen Variationen sowohl beim Pferd als auch beim Menschen wissen, dass ein bestimmtes Pferdeserum die roten Blutkörperchen nicht auflöst? Blutkörperchen von einem oder mehreren Kindern in irgendeiner Schule, die die Serumspritzer zu beschützen wählen, wie sie es nennen. Dies könnte die direkte Ursache der oben diskutierten Tuberkulose und vieler anderer Probleme sein, die oft auf die Impfung von Tausenden von Kindern und anderen folgen. Wir haben Professor Bechamp in Kapitel 2 bezüglich der Materialmenge zitiert, die ein Lösungsmittelferment verdauen kann, und Bechamp und andere Autoritäten sagen, dass ein Lösungsmittelferment viel höhere Temperaturen als 55 Grad C überleben wird. Diese Gefahr besteht daher in fast jedem biologischen Verfahren der Markt. Es besteht auch die Gefahr, dass ein Serum das Alexin eines anderen Tieres als eines Pferdes enthält, was noch gefährlicher sein könnte. Darüber hinaus kann ein Serum, obwohl es die roten Blutkörperchen nicht auflösen kann, die Leukozyten, die sogenannten weißen Blutkörperchen, auflösen, und diese Tendenz scheint viel häufiger zu sein. Tatsächlich scheint es die Grundlage des Prozesses der künstlichen Immunität zu sein. Metchnikoff sagt zum Beispiel, wenn in die Bauchhöhle von geimpften Meerschweinchen eine bestimmte Menge Cholera-Kultur, die virulente und sehr bewegliche Vibrionen enthält, injiziert wird, finden wir in der mit einer feinen Pipette abgezogenen Bauchfellflüssigkeit, dass die Vibrionen tiefgreifende Veränderungen erfahren haben. Refraktärer Organismus: bereits wenige Minuten nach der Injektion der Vibrionen verschwinden die Leukozyten fast vollständig aus der Peritonealflüssigkeit, und man findet nur wenige kleine Lymphozyten und eine große Anzahl von Vibrionen, von denen die meisten bereits in Körnchen umgewandelt sind, und es wird ein sehr typischer Fall von Pfeiffers Phänomen vorgestellt. Neben den runden Körnern sieht man geschwollene Vibrionen und andere, die ihre normale Form behalten haben, aber alle absolut bewegungslos sind. Einige dieser Körnchen werden zu kleinen Klumpen gesammelt, andere bleiben isoliert in der Flüssigkeit. Wenn zu dem hängenden Tropfen, der diese umgewandelten Vibrionen enthält, eine kleine Menge einer verdünnten WSSRI-Genlösung von Methylenblau hinzugefügt wird, beobachten wir, dass sich bestimmte Körnchen sehr tief färben, während andere nur eine sehr schwache Färbung annehmen, die kaum sichtbar ist. Viele dieser Körnchen leben noch, weil man leicht beobachten kann, wie sie sich außerhalb des Tieres entwickeln und sich zu neuen Vibrionen ausdehnen. Ein Großteil der Körner zeigt jedoch keine Lebenszeichen mehr und ist offensichtlich tot. Herr Pfeiffer und einige andere Beobachter behaupten, dass sich die Körnchen in der Peritonealflüssigkeit vollständig auflösen können, wie sich ein Stück Zucker in Wasser auflöst. Wir haben wiederholt dieses Verschwinden der Körnchen in hängenden Tropfen der Peritonealflüssigkeit gesucht, ohne auch nach mehreren Tagen eine Verminderung der Zahl dieser umgewandelten Vibrionen feststellen zu können. Auch das Phänomen der Auflösung der Körner konnten wir nicht beobachten. Es ist auf jeden Fall unbestreitbar, dass diese körnige Umwandlung eine Manifestation sehr tiefgreifender Läsionen ist, die die Cholera vibrios unter dem Einfluss der Peritonealflüssigkeit des immunisierten Tieres erlitten haben. Andererseits ist man zu dem Schluss gezwungen, dass die körnige Umwandlung, wie wir später sehen werden, auf eine gärende Wirkung des peritonealen Exsudats zurückzuführen ist. Einige Behörden haben die Leukozyten als einen wesentlichen Bestandteil des Blutes angesehen, in welchem Fall ihre Auflösung einen gefährlichen Verlust für die betroffene Person darstellen sollte. Meiner Meinung nach sind die Leukozyten jedoch nichts anderes als Körperabfälle oder Abfall im Ausscheidungsprozess, und ihre Auflösung bringt sofort ein flüssiges, giftiges Gift in das Blut, ohne dass verhindert werden kann, dass es überall dort absorbiert wird, wo das Blut hingeht und alle Gewebe. Daher besteht die Möglichkeit, dass das Gehirn, das Herz oder andere Organe, die nicht dazu bestimmt sind, mit diesen giftigen Giften umzugehen, einige davon aufnehmen könnten. Haben Sie jemals zwei Leukozyten gesehen, die dieselbe Größe oder Form hatten? Sie scheinen sich in beiden Eigenschaften stark zu unterscheiden, tatsächlich sehen sie eher wie zerbröckelter Käse als wie lebendes Gewebe aus. Keime in Seren können die Herzklappe angreifen, andere Autoritäten haben andere Gefahren bei der Verwendung von Seren beschrieben, zum Beispiel sagte Dr. E.C. Rosen, damals von der Mayo Klinik, vor über 25 Jahren, dass bestimmte Arten von Keimen in Seren, die in seinen Experimenten verwendet wurden, eine Affinität zu den Herzklappen hatten. Er beschreibt Experimente, bei denen er herausfand, dass die grün produzierenden Keime in den Seren die Herzklappen angriffen, während eine bestimmte hämolysierende Sorte die Körpergelenke angriff und so Rheuma verursachte. Im November 1925 erklärte das Chicago Health Department, in Chicago sterben mehr Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren an Herzkrankheiten als an allen anderen Kinderkrankheiten zusammen. Wenn die Aussagen von Dr. Rosen wahr sind, wundern Sie sich dann, dass Chicagoer Kinder tot auf der Straße umfallen, mit all der Serumbehandlung, die in unseren Schulen praktiziert wird. Früher war es sehr selten, dass ein Kind im Alter von 10 bis 14 Jahren an einer Herzkrankheit starb. Dr. Frederick Hoffmann, LLD, beratender Statistiker der Prudential Insurance Company of America, sagte, Herzkrankheiten sind in allen zivilisierten Ländern die Hauptursache für Todesfälle und eine große Menge körperlicher Beeinträchtigungen. Soweit dies möglich ist, hat die relative Häufigkeit von Herzkrankheiten im Verhältnis zur Bevölkerung während der letzten zwei Jahrzehnte überall zugenommen, obwohl die Beweise dafür mehr oder weniger widersprüchlich sind. Während die meisten Krankheiten, die die Menschheit töten, seit der Einführung der sanitären Einrichtungen auf der Welt in einem fast wunderbaren Tempo zurückgegangen sind, nimmt diese besondere zu, aus irgendeinem Grund, den die Behörden bekennen, nicht zu verstehen. Beachten Sie, dass Einwanderer aus Ländern mit Impfpflicht 3 bis 4 Mal häufiger sterben als Einwanderer aus Ländern ohne Impfpflicht. Es besteht kein Zweifel, dass es andere Ursachen zu berücksichtigen gilt, wie Hygiene, Lebensbedingungen, Ernährung, und dass die relative Vitalität der verschiedenen Rassen variieren kann. Warum also sollten sich diese Todesraten nur aufgrund ihrer Impfbedingungen unterscheiden? Und abgesehen davon, warum führen Herzkrankheiten alle anderen Krankheiten im Unterschied zwischen den hohen und den niedrigen Raten an? Mir scheint, dass diese Tabelle allein ein sehr schlüssiger Beweis dafür ist, dass die Aussagen, die wir in diesem Kapitel zitiert haben, in Bezug auf Biologika, die sowohl Tuberkulose als auch Herzkrankheiten verursachen, richtig sind. Italien, das 1888 ein Gesetz zur Zwangsimpfung von Säuglingen verabschiedete, ordnen wir noch in die Spalte ohne ein, weil 1910, zum Zeitpunkt dieser Volkszählung, wohl nicht mehr als 25% der Einwanderer in New York waren. Staat wäre unter 22 Jahre alt und daher vom Gesetz betroffen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass das Gesetz in den früheren Jahren ineffizient durchgesetzt wurde, wodurch viele entkommen konnten. Darüber hinaus wären alle Geimpften noch zu jung, als dass die volle Wirkung schädlicher Biologika bis 1910 voll entfaltet werden könnte, daher die Aufnahme Italiens in die ungeimpfte Spalte. Statistiken aus späteren Jahren scheinen darauf hinzudeuten, dass Italien jetzt Todesraten aufweist, die mit anderen Ländern mit Impfpflicht vergleichbar sind, was nur dazu dienen kann, die Idee zu bekräftigen, dass die Serienmode die Ursache ist. Dr. Rosen spricht auch von anderen Problemen, die auf den Einsatz von Biologika folgen können. In einer Reihe von Artikeln, die auf der Influenza-Epidemie von 1918 basieren und im Journal of Infectious Diseases sowie in den Collected Papers of the Mayo Clinic, Bände 10, 11 und 12, veröffentlicht wurden, beschreibt er viele Veränderungen in Seren oder bei Patienten, die machte das Serum unbrauchbar. In BD 10, Seite 919, bemerkt er über die Pneumococcus-Streptococcus-Gruppe, von der er annahm, dass Mutationsformen für die Pandemie von 1918 verantwortlich waren, deutliche Veränderungen in der Morphologie, den Wachstumsmerkmalen, der Infektionskraft und den immunologischen Reaktionen. Viele dieser Veränderungen scheinen echte Mutationen zu sein. Auf Seite 949 desselben Bandes schrieb er Todesfälle nach der Verwendung bestimmter Seren einer Veränderung oder Mutation entweder im Serum oder im Patienten zu. Während ein Serum meines Erachtens alle Keime genau der Art, die es im Körper findet, heilen soll, indem es alle Keime verklumpt, wenn es einen geringfügigen Unterschied in den Keimen gibt oder Veränderungen auftreten, entweder in den Keimen des Patienten oder in denen B im Serum, findet keine Agglutination statt, und der Patient stirbt leicht, wenn nicht sanitäre oder andere Maßnahmen ergriffen werden, um ihn zu retten. Die meisten normalen Ärzte werden in einem solchen Zustand sagen, dass es keine Hoffnung gibt, aber wenn drogenfreie Ärzte hinzugezogen werden oder wenn Einläufe verabreicht werden, gibt es mehr als nur Hoffnung. Tatsächlich glaube ich, dass 2 oder 3 Einläufe pro Tag und eine ausschließliche Fruchtsaftdiät für eine Weile die große Mehrheit dieser Fälle retten würden. Dies soll jedoch keine Diskussion über die Behandlung von Krankheiten sein, die in anderen Büchern behandelt wird. Dass diese Veränderung oder Mutation von Keimen ein sehr ernstes Hindernis bei der Behandlung von Krankheiten mit Hilfe von Seren oder Impfstoffen ist, wird durch die ganze Serie von 10 Aufsätzen angezeigt, die Dr. 12 der Mayo Clinic Papiere. Er sagt in BD 12, Seite 920, dass das bei einigen Meerschweinchen verwendete Serum dazu neigte, sich in der Lunge anzusiedeln. In BD 12, Seite 1001, sagt er, darüber hinaus sind bei einer Reihe von Stämmen nach aufeinanderfolgenden, intratrachealen, Tierpassagen deutliche Veränderungen des immunologischen Zustands, gemessen durch Agglutinationstests, aufgetreten. Er fügte hinzu, dass, als die Änderungen auftraten, keine guten Auswirkungen festgestellt wurden. Wenn die Passage durch tierisches Gewebe deutliche Veränderungen des immunologischen Zustands hervorrufen wird, wie kann jemand wissen, dass die Passage durch menschliches Gewebe, beispielsweise vom Arm in den Körper, nicht dasselbe bewirken wird? Und wo finden Sie ein Serum oder einen Impfstoff, das nicht schon einmal eine Tierpassage hatte? Sie werden derzeit fast alle in Tieren vermehrt, und ein erheblicher Prozentsatz aller Passagen scheint eine Veränderung zu bewirken. In Tabelle 4 zeigt er 35 Veränderungen in 44 Fällen, und einer der anderen 9 hatte sich in einem früheren Experiment verändert, das macht Änderungen in über 81% der Tests. Sie sehen also, diese Änderung ist kein kleiner Zufall, tatsächlich kommt es mit großer Häufigkeit vor, wie Becham vor vielen Jahren bewiesen hat. Und diese Veränderungen der genannten Keime sind von entscheidender Bedeutung, da sie die Geimpfte oft nur durch eine neue Krankheit ersetzen. Pasteur schien die Wichtigkeit dieses Punktes zu erkennen, da er seine Möglichkeit bis zuletzt vehement leugnete und Becham und andere Kollegen, die sich aus diesem Grund seinen Ideen widersetzten, erbittert persönlich attackierte. Jetzt, da dies so überwältigend bewiesen wurde, können wir sehen, wie ein Impfstoff gegen eine Krankheit durch diese Mutationsformen eine andere Krankheit auslösen könnte. Wir werden dann mehr Seren für die neue Krankheit brauchen, oder wahrscheinlicher, mehrere neue Krankheiten können sich entwickeln, und so weiter ins Unendliche. In den Broschüren Germ Mutation and Immunity, Artificial vs. Natural, gebe ich einige wichtige Beweise dafür, dass die Grippeepidemie von 1918 durch Mutationen in Impfstoffen verursacht wurde, die verwendet wurden, um Typhus in den Armeen in Europa zu verhindern. Als sie gegen Typhus geimpft wurden, stellten sie bald fest, dass sie einen Paratyphus an den Händen hatten, und der Prozentsatz an Paratyphus bei den Geimpften war bis auf die zweite Dezimalstelle identisch mit dem Prozentsatz an Typhus bei den Nicht-Geimpften. Und als sie 2 Schüsse gaben, einen für jeden von ihnen, entdeckten sie einen zweiten Paratyphus, also nannten sie sie A und B, um wissenschaftlich zu sein. Und da Wissenschaftler immer wissenschaftlich sein müssen, gaben sie den Jungen dann 3 Impfungen, eine für jede der oben genannten Krankheiten, woraufhin sie eine 4. Krankheit fanden, Influenza, und noch dazu die weltweit höchste registrierte Todesrate. Der Surgeon-General der AIF sagte über diese Influenza, das gewöhnliche Krankheitsbild des Typhus-Paratyphus wird bei geimpften Personen häufig tiefgreifend verändert. Darmtypen der vermeintlichen Grippe sollten immer als möglicher Typhus angesehen werden, bis das Gegenteil bewiesen ist. Die Impfung ist nur ein teilweiser Schutz und muss durch Hygienemaßnahmen verstärkt werden. Angenommen, es gibt keine Veränderung und ein Serum oder Impfstoff agglutiniert perfekt, welchen Beweis haben wir dann, dass es Krankheiten entweder vorbeugt oder heilt? Eli Metchnikoff sagt, der am sorgfältigsten untersuchte Fall der Beziehungen zwischen natürlicher Immunität und Agglutination ist der des Anthrax-Bacillus. Wir verdanken ihn Ngu, der am Lütticher Bakteriologischen Institut eine sehr detaillierte Untersuchung dieser Frage durchführte. Er zeigte, dass der Bacillus von Pasteurs erstem Anthrax-Impfstoff durch das Blutserum einer großen Anzahl von Tieren agglutiniert wird. Aber er zeigte auch, dass die Seren, die die größte agglutinierende Wirkung auf diesen Bacillus haben, nicht von den widerspenstigsten Arten stammen. Menschliches Serum agglutiniert am stärksten den Bacillus des ersten Impfstoffs, im Verhältnis von einem Teil Serum zu 500 Teilen Kultur, aber der Mensch ist weit davon entfernt, von Milzbrand befreit zu sein. Taubenserum hingegen ist völlig ohne Agglutinationskraft, obwohl diese Art nicht nur gegen die erste Impfung resistent ist, sondern sehr oft gegen virulenten Anthrax. Das Serum des Ochsen, einer für Milzbrand anfälligen Art, ist agglutinierender, 1:12:0, als das des refraktären Hundes, 1:10:0. All diese Tatsachen rechtfertigen voll und ganz die von Ngu formulierte Schlussfolgerung, dass wir keinen Zusammenhang zwischen der Agglutinationskraft und dem Widerstandszustand der Tiere gegenüber Milzbrand herstellen können. Diese Schlussfolgerung kann auf die Phänomene der Agglutination von Mikroorganismen und auf diese ausgedehnt werden der natürlichen Immunität im Allgemeinen. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die meisten Ärzte anerkennen werden, dass es praktisch keine Möglichkeit gibt, Krankheiten vorzubeugen oder zu heilen, wenn die oben beschriebenen Veränderungen in einem Keim auftreten, und obwohl diese Veränderungen bei allen biologischen Mitteln möglicherweise nicht so hoch wie 80% sind, nichtsdestotrotz haben wir gezeigt, dass es mit ausreichender Häufigkeit auftreten kann und auch geschieht, um alle diese Methoden völlig unwürdig und ungeeignet zu machen, sich auf irgendeinen Grad zu verlassen. Und die Aussage von Professor Metchnikoff, dass Agglutination keinen Wert als Hinweis auf Immunität oder Heilungskraft hat, scheint jede kleine verbleibende Chance auszulöschen, dass Serien unter allen Umständen nützlich sein können. Mit anderen Worten, wenn wir geimpft werden und danach keine Krankheit bekommen, scheint es entweder nur ein Unfall zu sein oder eher auf unsere natürliche Immunität als auf das Serum zurückzuführen zu sein. 8. Tierische Serologie, Anthrax Misium sagt, dass ein Franzose namens Dillafont 1838 verkündete, dass kleine städtchenartige Gegenstände im Blut von Tieren mit Milzfieber oder Kohlenfieber, jetzt Anthrax genannt, zu finden seien, und als Pasteur seinen einen spezifischen Keim für jede Art von Fermentation herausbrachte, schlug Dillafont vor, dass diese kleinen Städtchen, die er Bakteridin nannte, Parasiten und die Ursache des Milzfiebers sein könnten. Seine Experimente waren jedoch widersprüchlich und es wurde nicht bewiesen. Später im Jahr 1878 machte Koch einige Studien, in denen er eine Sporenbildung unter seinen Bakterien entdeckte. Als Pasteur davon hörte, erklärte er, Anthrax ist daher die Krankheit des Bakteriums, wie Trichinose die Krankheit der Trichine ist, wie Juckreiz die Krankheit ihres speziellen Acarus ist. Er behauptete, dass das Blut eines mit Anthrax-Serum geimpften Tieres keine anderen Organismen als die Bakterien enthielt. Da er diese als ausschließlich aerob ansah, musste er das Blut unfaulbar sein, da die Fäulnis seiner Meinung nach ausschließlich auf einen anaeroben Keim zurückzuführen war. Als die Professoren der Turiner Kommission später aus ähnlichen Experimenten gegenteilige Schlussfolgerungen zogen, beschuldigte er sie, Schafe verwendet zu haben, deren Blut sowohl septisch als auch mit Milzbrand verunreinigt war. Er behauptete, dass eine Mischung aus aeroben Keimen, den Bakterien, und anaeroben Keimen, der Fäulnis, die Virulenz des Bacillus anthracis neutralisieren und, wenn es Tieren injiziert wird, sie vor einer Infektion schützen würde. In Wirklichkeit sind diese beiden Keime nur unterschiedliche Entwicklungen oder Auswüchse von welcher MPS, Mikrocimen und sollten überall die gleiche Wirkung haben, nämlich die als Aasfresser von totem Gewebe oder Abfall. Ihre Wirkung sollte ähnlich und nicht gegenläufig sein, wie in Kapitel 2 angegeben. Dr. Colin, ein weiteres Mitglied der Akademie, stellte Pasteurs Aussage umgehend mit der Begründung in Frage, dass Anthrax manchmal in einem virulenten Stadium, jedoch ohne die Bakterien, gefunden wurde. In der nächsten Sitzung, 12. März 1878, beschuldigte Dr. Colin, Pasteur habe zwei Aussagen in dem gedruckten Protokoll unterdrückt, die er während der vorherigen Sitzung auf dem Boden gemacht hatte, nämlich, dass sich Milzbrandbakterien nicht im Blut von gesunden entwickeln Tiere und dass die Bakterien keine Keime an die Organismen liefern, was Dr. Collins Kritik an diesen Aussagen in der Luft ließ, und zusätzlich beschuldigte er Pasteur, die Aufzeichnungen anderer Kritiken von Dr. Collin absichtlich gefälscht zu haben gemacht, eine schöne Anklage gegen einen Wissenschaftler. Am 30. April 1878 verlas Pasteur vor der Akademie der Wissenschaften eine Abhandlung mit dem Titel The Theorie of Germs and their Application to Medicine and Surgery 67, die auch die Namen der Herren Joubert und Champerloin als Mitautoren trug. Dies war sein erster Versuch, die Keimtheorie zu verkaufen. Darin befand sich unter vielen falschen Behauptungen die Aussage, dass er die Tatsache entdeckt hatte, dass Fermente Lebewesen sind, was Bechamp keinerlei Ehre machte. Dieses Papier behauptete auch, dass eine unendlich kleine Menge ihrer letzten produzierten Kultur in der Lage sei, Milzbrand mit all seinen Symptomen zu produzieren, ihre ersten Experimente damit schlugen jedoch fehl, da die Kulturen bei der Aussaat einen kleinen, kugelförmigen Keim produzierten, der nicht einmal virulent war, anstatt der erwarteten typischen Anthrax-Städtchen. Dies war wahrscheinlich eine echte Mutation, wurde aber nicht so erkannt, die Autoren glaubten es anscheinend aufgrund einer Verunreinigung, die in ihre Kulturen gelangte. Die London Times vom 8. August 1881, etwa drei Jahre später, zitiert Pasteur mit den Worten vor einer dort tagenden Sektionssitzung eines internationalen Ärztekongresses: Bei der Untersuchung von Mikroorganismen gab es eine immer vorhandene Fehlerquelle in der Einführung fremder Keime, trotz der Vorsichtsmaßnahmen, die dagegen getroffen werden konnten. Wenn der Betrachter zuerst einen Organismus und danach einen anderen sah, neigte er zu dem Schluss, dass der erste Organismus eine Veränderung erfahren hatte. Doch dies könnte eine reine Illusion sein, die Umwandlung eines Bacillus anthracis in einen Micrococcus existierte nicht. Beachten Sie, dass er dies 21 Jahre nach der berühmten Aussage von Miss Nicht Hartingale sagte, dass sich jeder Keim in einen anderen verwandeln könnte, wie auf Seite 5 zitiert. Und wenn Ihre eigenen Experimente Ihre Behauptungen, dass Ihre Kultur Anthrax oder eines seiner Symptome produzieren würde, nicht bestätigten und die produzierten Keime weder im Aussehen noch in der Virulenz Ähnlichkeit mit dem Anthrax-Keim hatten, warum sollten andere dann glauben, dass sie es könnten Milzbrand durch eine solche Kultur verhindern? Aber Paul de Kruff zeichnet in Miserobe Hunters, einer Verherrlichung vieler berühmter Pioniersymphadisten, ein höchst erstaunliches Bild von Pasteurs Arbeit über Anthrax und gibt viele überraschende Details zu den Tatsachen der Angelegenheit. Nachdem er das Versagen der Seidenraupe beschrieben hat, sagt er, aber eine von Pasteurs charmantesten Eigenschaften war seine Charakteristik eines wissenschaftlichen Phönix, der triumphierend aus der Asche seiner eigenen Fehler auferstanden ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er zusammen mit Royot und Champerloin 1881 einen sehr hübschen Weg entdeckte, bösartige Anthrax-Mikroben zu zähmen und sie in einen Impfstoff umzuwandeln. Er beschreibt Pasteurs Demonstration seines Anthrax-Impfstoffs in Pouilly-le-Fort im Mai und Juni dieses Jahres sehr detailliert, einschließlich der aufwendigen Vorbereitungen, und er geht darauf ein, dass dieses Experiment von seinen Feinden eingerahmt wurde, um ihn zu zerstören, und dass Pasteur erkannte, dass er in die Enge getrieben war, dass er Erfolg haben musste oder seine Arbeit an Keimen aufgab. Mir scheint, dass wir jetzt zu viele Fälle von Hinterlist, Ausflüchten und vorsätzlichem Betrug seitens Pasteurs gesehen haben, um unter solchen Bedingungen viel Vertrauen in seinen guten Glauben zu setzen, und in der Tat ist es gerechtfertigt, diesem Experiment mit Argwohn zu begegnen. Hier waren 48 Schafe, 24 sollten geimpft werden, lebten, während 24 ungeimpft starben. Bei einer solchen Zahl ließe sich die Behandlung recht leicht differenzieren. Er hätte den ungeimpften Schafen ein langsames Gift injizieren können und er hätte reines, steriles Wasser oder eine Spritze mit einem perforierten Kolben für eine vorgetäuschte Injektion bei den geimpften Schafen verwenden können. Und seine Assistenten hätten einen solchen Trick vielleicht für harmlos und vertretbar gehalten. Oder es könnte ihnen verborgen gewesen sein. Dieses Wunder, wie de Kruff es beschreibt, scheint der einzige Erfolg in einer langen Reihe von Misserfolgen zu sein, das einzige Ergebnis, das Pasteurs Behauptungen wirklich stützt. Nach all den Doppeldeutigkeiten und Betrügereien, die wir an anderer Stelle bewiesen haben, dürfen wir da nicht skeptisch sein. Deutet sein früheres Verhalten nicht darauf hin, dass er die Würfel geladen haben könnte? Und er scheint den Erfolg woanders nicht wiederholen zu können. De Kruff sagt dazu, Seite 165, allmählich, Kaum ein Jahr nach dem Wunder von Pouilly-le-Fort, begann es offensichtlich zu werden, dass Pasteur, obwohl er ein äußerst origineller Mikrobenjäger war, kein unfehlbarer Gott war. Auf seinem Schreibtisch häuften sich beunruhigende Briefe, Beschwerden von Montportier und einem Dutzend Städte in Frankreich und aus Pakisch und Kapuva in Ungarn. Schafe starben an Anthrax, nicht an natürlichem Milzbrand, den sie sich auf gefährlichen Feldern zugezogen hatten, sondern an Milzbrand, den sie von jenen Impfstoffen bekommen hatten, die sie retten sollten. Es kamen unheimliche Geschichten darüber, wie die Impfstoffe nicht gewirkt hatten. Der Impfstoff war bezahlt worden, ganze Schafherden waren injiziert worden, die Bauern waren mit dem Atem, Gott sei Dank für unseren großartigen Mann Pasteur, ins Bett gegangen, nur um im Bett aufzuwachen morgen, um ihre Felder mit den Kadavern toter Schafe übersät zu finden, und diese Schafe, die hätten immun sein müssen, waren an den lauernden Milzbrandsporen gestorben, die auf ihren Feldern lagen. Pasteur fing an, es zu hassen, seine Briefe zu öffnen, er wollte sich die Ohren zu halten gegen das Kichern, das um die Ecke drang, und dann das Schlimmste, was passieren konnte, kam ein kalter, schrecklich genauer, wissenschaftlicher Bericht aus dem Labor dieses üblen, kleinen deutschen Koch in Berlin, und dieser Bericht hat die Praktikabilität der Anthrax-Impfung in Fetzen gerissen. Pasteur wusste, dass Koch der genaueste Mikrobenjäger der Welt war. Es besteht kein Zweifel, dass Pasteur durch diese Nachwirkungen seiner glorreichen Entdeckung etwas Schlaf verloren hat, aber Gott ruhe ihm, er war ein tapferer Mann. Es stand ihm nicht zu, weder der Öffentlichkeit noch sich selbst gegenüber zuzugeben, dass seine pauschalen Behauptungen falsch waren. Was für ein Forscher dieser Pasteur war, und doch wie wenig von dieser feinen, selbstlosen Offenheit eines Sokrates oder Rabelais ist in ihm zu finden. Aber das ist ihm keineswegs vorzuwerfen, denn während Sokrates und Rabelais nur nach der Wahrheit suchten, trieb ihn Pasteurs Arbeit immer mehr in das hektische Geschäft der Lebensrettung, und in dieser Angelegenheit steht die Wahrheit nicht an erster Stelle Bedeutung. 1882, während sein Schreibtisch mit Katastrophenberichten überladen war, reiste Pasteur nach Genf, und dort hielt er vor den besten Seuchenbekämpfern der Welt eine mitreißende Rede mit dem Thema, wie man Lebewesen vor virulenten Krankheiten schützt, indem man ihnen geschwächte Mikroben injiziert. Und laut Degruff hat Koch einen verheerenden Angriff auf Pasteurs Äußerungen in einem kurz darauf veröffentlichten Papier gemacht, in dem er behauptete, dass praktisch alle Behauptungen von Pasteur über seinen Anthrax-Impfstoff falsch seien, dass seine Impfstoffe nicht rein seien, dass er verschwiegen habe die schlechten Ergebnisse, die auf den großflächigen Einsatz der Impfstoffe folgten, und er schloss mit, solche Vorgänge eignen sich vielleicht für die Werbung eines Geschäftshauses. Aber die Wissenschaft sollte sie energisch zurückweisen. Seite 168, Degruff fügt hinzu, dann ging Pasteur durch die Decke und beantwortete Kochs kohle Fakten in einem erstaunlichen Papier mit Argumenten, die die Jury einer Landdebattiergesellschaft nicht getäuscht hätten. Wie kann Degruff einen Mann so loben und das Wunder von Pouilly-le-Fort als erstaunlich wie alle Wunderwerke des Mannes von Galiläa beschreiben, nachdem er so verheerende Beweise dafür geliefert hat, dass seine Arbeit ein Fehlschlag war, seine Ideen falsch, und der Mann selbst absichtlich unehrlich, falsche Behauptungen aufstellend und das Ausmaß seines Versagens verheimlichend. 1881 sagte die Gesundheitskommission der ungarischen Regierung über die bei der Anthrax-Impfung verwendeten Impfviren, die schlimmsten Krankheiten, Lungenentzündung, Katarrhalfieber und so weiter, haben ausschließlich die der Injektion unterzogenen Tiere heimgesucht. Daraus folgt, dass die Pasteur-Impfung dazu neigt, die Wirkung bestimmter latenter Krankheiten zu beschleunigen und den tödlichen Ausgang anderer, schwerer Erkrankungen zu beschleunigen. Offensichtlich fiel es auch in ihren Tests durch, und die ungarische Regierung verbot seine Verwendung in diesem Land. Es dauerte nicht lange, bis sich sein Impfstoff auch anderswo als Fehlschlag herausstellte. Im März 1882 unternahm eine Kommission, die sich aus Mitgliedern der Fakultät der Universität Turin, Italien, zusammensetzte, Tests über den Wert dieses Anthrax-Prophylaktikums. Ein an Milzbrand gestorbenes Schaf, nachdem die gelehrten Professoren einige andere Schafe mit Pasteurskulturen geimpft hatten, impften sie sowohl diese geimpften Schafe als auch einige ungeimpfte Schafe mit dem Blut der toten Schafe. Alle Schafe, sowohl geimpfte als auch ungeimpfte, starben anschließend, was bewies, dass der Impfstoff völlig wertlos war. Nach etwa einjährigem Streit und korrespondierender Schwarzarbeit veröffentlichten die Turiner Professoren im Juni 1883 unter dem Titel »Der wissenschaftliche Dogmatismus« des berühmten Professors Pasteur eine Broschüre, die einige von Pasteurs widersprüchlichen Äußerungen und ihre scharfe Kritik daran enthielt, wurde von 6 hochrangigen Professoren unterzeichnet. Durch das Zitieren widersprüchlicher Aussagen, die Pasteur in verschiedenen Zeitungen gemacht hatte, zusammen mit ihren Kommentaren, zerstörte dies seine Theorien über Milzbrand geradezu. Dieses Papier wurde ins Französische übersetzt, aber Pasteur schaffte es mit einiger geschickter Verstellung, den Schlag zu überleben, und fuhr fort, seinen Anthrax-Impfstoff zu vertreiben. Bald ließ er in vielen Teilen der Welt bakteriologische Institute für Experimente und die Herstellung und den Verkauf seiner verschiedenen Seren und Impfstoffe errichten, das in Paris wahrscheinlich das erste. 1888 schickte ein Institut in Odessa, Russland, einige Impfstoffe gegen Anthrax nach Kachowka in Südrussland, wo bald 4.564 Schafe geimpft wurden und 3.696 von ihnen sofort die Zehen hochstellten und starben, eine Sterblichkeitsrate von 81%, und noch dazu von einem angeblichen, präventiven Impfstoff. Dr. Luthaut sagt in Etudes sur la Rage, Seite 419, dass Pasteur gezwungen war, viele Besitzer in Frankreich für Tiere zu entschädigen, die durch seine Impfstoffe getötet wurden. Maul- und Klauenseuche. Herr C.M. Hitchins aus Brooklyn, New York, der mit Tinte berühmt ist, schrieb vor einigen Jahren ein Buch mit dem Titel Horrors of Vaccination, in dem er auf die Tatsache aufmerksam machte, dass offizielle Veröffentlichungen der Regierung der Vereinigten Staaten diesem mehrere Epidemien der Maul- und Klauenseuche zuschrieben Land direkt zur Verwendung von Impfstoffen oder Seren, besonders die von 1902, 1908 und 1915. Der Chef des Bureau of Animal Industry der USA. Das Landwirtschaftsministerium sagt in seinem Bericht für 1902, Seite 394, die meisten Lehrbücher der Veterinärmedizin geben an, dass die Maul- und Klauenseuche eine milde Infektion ist und dass nur 1 oder 2% der angegriffenen Tiere daran sterben, wobei dem Leser die Schlussfolgerung überlassen bleibt, dass die Verluste 2 oder 3% des Wertes von nicht übersteigen die Tiere. Eine solche Schlussfolgerung wäre ein schwerer Fehler, es scheint jedoch mild gewesen zu sein, bevor seine Ursache auf Impfstoffe zurückgeführt wurde. Der Landwirtschaftsminister sagt im Abteilungsjahrbuch für 1914, Seite 20, es gab Ausbrüche der Maul- und Klauenseuche in diesem Land in den Jahren 1870, 1880, 1884, 1902 und 1908. Seit dem Ende des Steuerjahres 1914 ist der 6. Ausbruch aufgetreten. Die ersten 3, die von 1870, 1880 und 1884 waren verhältnismäßig unbedeutend, schwerwiegender die von 1902 und 1908. Die jetzige ist die ernsteste und umfangreichste von allen. 1902 traten die Ausbrüche in den Neuenglandstaaten auf. 1908 entstand es in Detroit. Der Ursprung jedes dieser neuen Ausbrüche wurde auf die Einfuhr von Impfviren zur Vermehrung von Impfstoffen zur Verwendung bei der Impfung von Menschen gegen Pocken zurückgeführt. Der Impfstoff wurde aus Japan importiert, wo die Maul- und Klauenseuche vorkommt. Jeder dieser Ausbrüche wurde mit Methoden unterdrückt, die sich als am wirksamsten erwiesen haben, um zu verhindern, dass die Krankheit Fuß fasst. Diese Methoden beinhalteten das Töten aller infizierten und exponierten Tiere, das Vergraben der Kadaver und die gründliche Desinfektion aller Räumlichkeiten, mit denen die Tiere möglicherweise in Kontakt gekommen sind. Der erste Teil des Ausbruchs von 1914 wurde einem importierten Artikel, der zum Gerben verwendet wurde, heute zugeschrieben, aber als dieser ausgerottet wurde, ereignete sich im August 1915 in der Nähe von Chicago eine Wiederholung, die auf ein Labor in Chicago zurückgeführt wurde, das Schweinecholera herstellte Impfungen. Maul- und Klauenseuche wurde in 8 von 11 Herden festgestellt, die diesen Impfstoff verwendet hatten. Der Landwirtschaftsminister sagt dazu im Jahrbuch 1915, Seite 27, es scheint sicher, dass diese Infektion durch kontaminiertes Schweinecholera-Serum verursacht wurde, das im Oktober 1914 in Chicago in einer Einrichtung hergestellt wurde, in der die Krankheit zu keinem Zeitpunkt bekannt war. Bis zur Untersuchung wurden alle Lieferungen von Serum aus Chicago verboten. Es wurde festgestellt, dass ein Teil des Produkts der Einrichtung bei 11 Schweinherden verwendet worden war. In 8 der Herden wurden ein paar infizierte Schweine gefunden und alle 11 Herden wurden auf einmal geschlachtet. Obwohl sie die Krankheit in 8 Herden gefunden hatten, bei denen der Impfstoff verwendet worden war, beschlossen sie, das Serum zu testen, und was für ein Test. Sie wussten oder waren sich sehr sicher, dass der Impfstoff die Maul- und Klauenseuche bei den Schweinen verursacht hatte, aber die ersten 4 Tests an insgesamt 52 Tieren waren alle negativ, aber sie hatten viel Ausdauer, und im 5. Test und beim 62. getesteten Tier fanden sie Maul- und Klauenseuche. Wenn Tests an 62 Tieren erforderlich waren, um den Beweis zu erhalten, dass ein Impfstoff, der die Krankheit bereits verursacht hatte, dies erneut tun könnte, wie kann dann irgendjemand wissen, dass zu keinem anderen Zeitpunkt 2, 3 oder mehr Tests erforderlich wären, vorausgesetzt, natürlich, dass dies Tests sind, was ich wiederum nicht glaube. Und wie kann ein Arzt oder Tierarzt nach einem solchen Misserfolg Tests wie Schick, Dick, Tuberkulin, Wassermann und so weiter für irgendeinen Wert halten? Bei all den Beweisen, die wir gegeben haben, dass Keime ihre Eigenschaften ändern können, von Miss Nich Hartingale und Professor Bechamp bis hin zu Lunis, Rosen und anderen, wie kann irgendjemand erwarten, dass ein Keim durch einen Test konstant bleibt oder danach seinen ursprünglichen Eigenschaften treu bleibt, getestet werden? Der Landwirtschaftsminister sagt über diese sogenannten Tests auf derselben Seite, dies gilt als Beweis dafür, dass das verdächtigte Serum tatsächlich infiziert war. Warum der bei 61 der Tiere angewandte Standardtest diese Tatsache nicht ergab, ist Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen, an deren Problematik die Bakteriologen des Fachbereichs arbeiten, als dem Serum zur Zeit der Herstellung 0,5% Carbolsäure als Konservierungsmittel beigemischt wurde, geht man heute davon aus, dass die keimtötende Säure das Virus abgeschwächt oder teilweise zerstört hat, so dass zuvor als sicher geltende Tests versagten, stellen sie das Vorhandensein der Infektion fest. Wenn sie nicht mehr Glück hatten als Pasteur mit seinen Anthrax-Tests, wird es lange dauern, bis sie viel herausfinden. Da das durchschnittliche Serum nur aus einigen toxisch zersetzenden Proteinen und einigen Keimen besteht, die eigentlich totes Gewebe oder Abfall wiederverwerten, von denen die Ärzte jedoch glauben, dass sie die Ursache für das tote Gewebe sind, mit dem sie gefunden werden, sind die Keime sehr geneigt, ihre zu verändern Eigenschaften beim Abbau der Toxine, wie es auch andernorts in der Natur wiederholt nachgewiesen wurde. Folglich würden viele Seren nicht durch 61 Tests konstant bleiben, noch würde jemand, der Seren an die Öffentlichkeit verkauft, wahrscheinlich 62 Tests durchführen, bevor er seinen Kunden mitteilt, dass es sich um reines Serum handelt. Selbst nachdem es getestet wurde, kann es sich bei der Lagerung verändern, und woher wissen Sie überhaupt, wann Sie den richtigen Keim im Serum haben, da die besten Autoritäten zugeben, dass einige Keime, wie der Pockenkeim, nicht isoliert wurden? Der Landwirtschaftsminister sagt, über die Maul- und Klauenseuche, auf Seite 29 desselben Bandes, bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde der Keim nicht identifiziert, obwohl die Wissenschaftler Europas die Krankheit seit Jahren erschöpfend untersucht haben. Sie töteten 168.158 Tiere im Wert von etwa 5.676.000 US-Dollar, um die Epidemie von 1914 bis 15 zu unterdrücken. Im Rundschreiben Nummer 325 des Landwirtschaftsministeriums heißt es, eine Immunisierung kam bei dem Ausbruch von 1914 nicht in Frage, da das einzige bisher hergestellte Serum nur eine vorübergehende Immunität von nur wenigen Wochen Dauer, bestenfalls instabil, gibt. Herr Hitchens wies darauf hin, dass die Krankheit in Ländern mit Impfpflicht häufiger vorkommt als in anderen. Das US-Landwirtschaftsministerium zitiert Dr. Loeffler, den Leiter der Abteilung, die die Probleme in Deutschland behandelt, mit den Worten vor dem 7. Internationalen Kongress der Veterinärchirurgen in Baden-Baden im Jahr 1899, die Maul- und Klauenseuche breitet sich von Jahr zu Jahr mehr aus und kostet das Deutsche Reich jedes Jahr Unsummen. Notwendige Maßnahmen wurden mit größter Sorgfalt getroffen, Verdachtsgründe engmaschig unter Quarantäne gestellt, diese Maßnahme auf ganze Gemeinden und sogar ausgedehnt auf ganze Bezirke, die Desinfektion war sorgfältig durchgeführt worden, und trotzdem breitete sich die Krankheit weiter aus. Die Maul- und Klauenseuche-Kommission des US-Landwirtschaftsministeriums veröffentlichte eine Grafik 73, die die Entwicklung der Maul- und Klauenseuche in Deutschland von 1886 bis 1924 zeigt, die auf der gegenüberliegenden Seite wiedergegeben ist. Beachten Sie den enormen Anstieg der Todesfälle, der mit der ersten allgemeinen Verwendung von Seren im Jahr 1920 einherging. Im Farmers Bulletin Nummer 666 des US-Ministeriums heißt es, die Maul- und Klauenseuche ist in Europa seit vielen Jahren weit verbreitet und hat dort enorme wirtschaftliche Verluste verursacht. In Italien, Frankreich, der Schweiz, Deutschland und Russland existiert die Pest schon so lange und hat so Fuß gefasst, dass es wirtschaftlich unmöglich ist, sie mit den amerikanischen Methoden der Schlachtung und Desinfektion zu bekämpfen. In Deutschland waren 1911 3:36 6.369 Rinder, 1.602.927 Schafe, 2.555.371 Schweine und 53.674 Ziegen betroffen, oder 7.578.371 Tiere von insgesamt etwa 51.319.000 Nutztieren im Land zu dieser Zeit. Da die Grafik zeigt, dass in diesem Jahr etwa 247.000 Betriebe betroffen waren, ergäbe dies etwa 30,6 Tiere pro Betrieb. Wenn die Zahlen von 1920 von 746.571 betroffenen Betrieben im Durchschnitt gleich blieben, wären es fast 23 Millionen Tiere, fast die Hälfte der Zahl der Tiere in Deutschland. Sie haben dieses Jahr auch Seren verwendet, was wahrscheinlich zur Verbreitung beigetragen hat. Dasselbe Bulletin zitiert einen Wissenschaftler mit den Worten, dass die Krankheit nicht ausgerottet werden könnte, wenn nicht alle betroffenen Betriebe absolut isoliert und die Verbannterengung nicht nur von Vieh, sondern auch von Personen absolut verboten würden. Eine solche Quarantäne ist natürlich absolut unmöglich durchzusetzen. Italien, Frankreich, Deutschland und die Schweiz haben eine Impfpflicht, daher große Impfstofffabriken, die die Krankheit verbreiten können, wie es in den genannten Fällen in den Vereinigten Staaten der Fall war. Und natürlich würden Nachbarstaaten mit oder ohne Impfpflicht von Importen aus diesen Ländern überschwemmt, obwohl einige, wie England, es ziemlich gut abhielten. Andere Orte, an denen Impfungen vorangetrieben werden, wie Brasilien in Südamerika, haben die Krankheit ebenfalls, während Kanada, die Vereinigten Staaten, Mexiko, Australien und Neuseeland, die alle vergleichsweise frei von intensiven Impfkampagnen sind, ebenfalls nur sporadisch zu sein scheinen Anfälle von Maul- und Klauenseuche, die im Allgemeinen leicht ausgerottet werden können. Wie können die Wissenschaftler das erklären? Tollwut oder Hydrophobie laut Farmers Bulletin Nummer 449 des US-Landwirtschaftsministeriums kann niemand Tollwut von einem Tier bekommen, das ihn beißt, es sei denn, das Tier hat die Krankheit. Darüber hinaus erkranken im Allgemeinen weniger als 15% derjenigen, die von einem tollwütigen Hund gebissen und nicht behandelt werden, an der Krankheit. Das unterscheidet sich sehr von dem Lärm, der allgemein von den selbsternannten normalen Ärzten und insbesondere von Gesundheitsbeamten über jeden Hundebiss, von dem sie hören, erhoben wird. In einer offiziellen Veröffentlichung wie dem Farmers Bulletin ist das ein ziemliches Eingeständnis, inoffizielle und an Zivivisektion-Informationsquellen setzen den Prozentsatz im Allgemeinen viel näher an Null. Bulletin Nummer 65 des US-Hygienice-Laboratory in Washington gibt auch zu, dass diejenigen, die nach der Behandlung sterben, früher sterben als unbehandelte Fälle. Es sagt, Behandlung. Nitsch hat darauf hingewiesen, dass in einer großen Reihe von Fällen die Todesfälle trotz der Pasteurbehandlung im Durchschnitt früher eingetreten sind als bei unbehandelten Personen, 64,5 bis 90 Tage. Es gibt Grund zu der Annahme, dass das Tollwutvirus, wie es in der Natur vorkommt, in seiner Virulenz sehr unterschiedlich ist und dass dies in gewisser Weise mit der geografischen Verbreitung zusammenhängt, Seite 21. Jedem, der Kapitel 7 liest, wird klar sein, dass man, vorausgesetzt, es hat einen Wert, kein Serum von einem entfernten Ort verwenden sollte, wenn dies zutrifft, da die Möglichkeit einer Agglutination bei solchen Schwankungen sehr gering wäre. Und dazu fügen sie hinzu, die Impfung mit zu Lebzeiten gewonnener Rückenmarksflüssigkeit ist völlig unzuverlässig, da sie normalerweise selbst bei echten Tollwutfällen fehlschlägt, Seite 36, die New York Anzivivisektion Society hat mehrere Broschüren veröffentlicht, denen die folgenden Informationen entnommen sind. Sie geben an, dass Tollwut eine sehr seltene Krankheit ist, außer wenn Hunden Tollwutserum injiziert wurde, in welchem Fall sie sich sehr häufig entwickelt. Ihrer Ansicht nach ist ein Hund, der im Winter kein grünes Gras zum Fressen findet, sehr anfällig für Würmer oder Maden oder beides im Darm, was ihn oft perforiert und den Hund zur Raserei treibt. In diesem Zustand beißt der Hund blindlings an allem herum, schäumt vor dem Maul und läuft generell amok, verweigert Wasser und sucht Einsamkeit. Heu, Gras, Fell oder Knochen, die an die Hunde verfüttert werden, lassen die Reizzustände verschwinden. Es gibt keinen wirklichen Grund anzunehmen, dass Wahnsinn, wie er bei Menschen vorkommt, bei Hunden auftritt, noch kann bewiesen werden, dass der Biss eines abgelenkten Tieres bei jemandem, der gebissen wird, Wahnsinn hervorrufen kann. Weiterhin kann die sogenannte Tollwut als direkte Folge von Seruminjektionen nachgewiesen werden. Die zuständigen Behörden behaupten, dass ein Hund bei sogenannter echter Tollwut niemals Schaum vor dem Maul hat, sondern eine kleine Menge bräunlichen, fadenförmigen Ausflusses an den Lippen hängt und die Augen einen feurigen Glanz haben. Bei Epilepsie zittert der Hund, sein Kiefer schimpft heftig und seine willkürlichen Muskeln werden stark verkrampft, es gibt einen reichlichen Ausfluss von weißem, schaumigem Speichel, er stößt scharfe Schreie aus und wenn er sich von dem Anfall erholt, sind die Augen stumpf und dumm. Dies kann auf Angst oder Hitze im Sommer zurückzuführen sein. Sie zitieren Ärzte von unbestreitbarer Autorität, die sagen, dass kein rabischer Keim gefunden wurde, und dass der Fund sogenannter Negrikörper kein Beweis dafür ist, dass der Hund Tollwut hat, wie sie gefunden werden, wenn alle Symptome fehlen und wenn alle vorhanden sind, so dass die Diagnose Tollwut reine Vermutung ist, so ja M.C. Lauklin, DVS selbst nach AMR-Standards kann kein erfolgreiches Serum ohne den richtigen Keim hergestellt werden, was für die große Anzahl von Todesfällen nach der Pasteurbehandlung verantwortlich sein könnte. Einige Ärzte sagen, dass der Biss eines tollwütigen Hundes für den Menschen absolut harmlos ist. C.W. Dulles, M.D., eine berühmte Autorität für Hundekrankheiten und Hydrophobie, die die Aufzeichnungen in vielen Städten nachgeschlagen hat, sagt, dass über 1 Million Hunde und Katzen in 14 Jahren von Hundefängern behandelt wurden, mit vielen tausend Bissen, aber ohne Behandlung und nicht in diesen Fällen trat ein einziger Fall von Hydrophobie auf. Er und andere Ärzte hatten jahrelang stehende Angebote von 100,0 bis 1000,0 Dollar für einen echten Fall von Hydrophobie bei Hunden abgegeben und hatten keine Anspruchsberechtigten, obwohl Tausende von Hunden jährlich wegen Angst getötet wurden, ein Ort, der behauptet, dass 92% der in einem Jahr getöteten Hydrophobie hatten. Diese Ärzte sagen, dass das Anketten oder Maulkorben eines Hundes, der immer frei war, genau die Reizbarkeit verursachen kann, die wir vermeiden wollen. Pasteurisierungsbehandlung verursacht Tollwut beim Menschen, sagen sie, dass die Todesrate in Fällen von sogenannter Tollwut in Frankreich 19 pro 100 beträgt, die höchste in der zivilisierten Welt und dieselbe ist wie vor der Gründung des Pasteur-Instituts, und Fälle von Hydrophobie haben enorm zugenommen, während sie gerecht sind jenseits des Rheins. In Deutschland ist Hydrophobie fast unbekannt. Im Jahr bevor Pasteur mit seinen Behandlungen begann, gab es in Paris 4 Todesfälle durch Hydrophobie, im Jahr danach waren es 22. Nicht nur Frankreich als Ganzes, sondern jedes Departement Frankreichs und tatsächlich jedes Land, das die Einführung der Pasteur-Behandlung zugelassen hat, zeigten nach einer solchen Einführung einen starken Anstieg der Zahl der Todesfälle durch Hydrophobie. In England gab es mehrere Pasteur-Institute, die vor 1902 ein blühendes Geschäft betrieben, als eine Kommission ernannt wurde, um Tollwut und die Serumbehandlung zu untersuchen, und die Institute abgeschafft wurden. Seitdem haben sie keine Hydrophobie mehr. Sie behaupten, dass vor 1902 in England über 3000 Menschen starben, nachdem sie von Hunden gebissen wurden und dann die Pasteurbehandlung erhielten, während das Londoner Krankenhaus in jüngerer Zeit 2668 Personen behandelte, die von Hunden gebissen wurden, ohne die Pasteurbehandlung anzuwenden, und keiner von ihnen entwickelte Hydrophobie. Dies sind zwar keine vollständigen Zahlen für England, aber es gibt fast 6000 Fälle von Hundebissen, die in Institutionen behandelt werden, und von diesen starben nur diejenigen, die die Pasteurbehandlung genommen hatten. Warum nicht etwas anderes ausprobieren? Und in Norwegen, Schweden, Island, Dänemark, Holland, Belgien, Neuseeland und Australien hat es noch nie einen Fall von Hydrophobie gegeben, weil diese Länder kein Pasteur-Institut innerhalb ihrer Grenzen tolerieren. Sie sagen, dass die Pasteur-Behandlung sehr oft die Ursache von Tollwut ist, immer gefährlich, manchmal sogar mörderisch, und niemals nützlich ist. J.W. Dutzon, M.D., aus Brockport, NY, schrieb vor Jahren, wenn die Menschen nur selbst denken würden und nicht blind dem Aufrührer oder Pöbel nachlaufen würden, wären wir bald von diesem Schädling, der Tollwut, befreit für eine sichere, vernünftige und logische Behandlung, die Patienten mit Tollwut seit über 100 Jahren gerettet hat, empfehlen wir das Bussong-Bad, ein heißes Dampf- oder Dampfbad, das in Drucles Cures von diesem Autor vollständig beschrieben wird. Der Tuberkulintest, da der sogenannte Tuberkulintest in der Broschüre Der Tuberkulintest, ein Betrug, und in Kapitel 7 dieses Bandes ziemlich ausführlich behandelt wurde, erscheint es kaum notwendig, hier mehr zu diesem Thema zu sagen. Unnötig zu erwähnen, dass es sich bei einem Test an Tieren um einen ebenso großen Betrug handelt wie bei einem Heilmittel für Menschen, und es gibt viele substanzielle Beweise dafür, dass der Testimpfstoff oder seine Nadel bei Kühen Tuberkulose verursacht und anderen Tieren, wie es bei den in Kochs-Experimenten verwendeten Versuchspersonen der Fall war. Es sollte absolut verboten werden, und diejenigen, die es verwenden, sollten von der Ausübung ausgeschlossen werden. 9. Echte Immunität. Vor vielen Jahren wies der berühmte englische Arzt Alexander Hygge in Uric Acid in the Causation of Disease nach, dass der Abbau menschlicher Zellgewebe in erster Linie auf Harnsäure zurückzuführen ist, die beim Abbau von Eiweiß entsteht, und dass alles Tierfleisch darin enthalten ist etwas Harnsäure, wenn es gegessen wird, war daher viel wirksamer beim Starten dieses Abbaus als pflanzliche Lebensmittel, die im frischen Zustand alle frei von Harnsäure waren. Er behauptete, dass Keime nur von untergeordneter Bedeutung seien und niemals die Ursache für die verschiedenen Erkrankungen, mit denen sie häufig gefunden würden. Eine überraschende Bestätigung seiner Ideen scheint aus einigen Experimenten zu stammen, die von F.M. Pottenger, M.D., und D.G. Simonsen an Katzen durchgeführt wurden. Sie setzten zwei Gruppen von Katzen auf eine Ernährung mit Fleisch und Gemüse, identisch, außer dass in einer Gruppe das Fleisch roh gegeben wurde, und diese Gruppe schien während der Experimente eine normale, gute Gesundheit zu bewahren. In der anderen Gruppe war das Fleisch vollständig gekocht, und diese Gruppe zeigte einen erstaunlichen Gesundheitsschaden bei allen Tieren. Sie fanden alle Anzeichen von Mineralstoffmangel, wie unvollständige Entwicklung des Schädels oder anderer Knochen, gekrümmte Beine, Rachitis, Verkrümmung der Wirbelsäule, Lähmungen der Beine, Krampfanfälle, Schilddrüsenabszesse, Zyanose von Leber und Nieren, vergrößerter Dickdarm und Degeneration der motorischen Nervenganglienzellen im gesamten Rückenmark und Hirnstamm, wobei einige Zellen im Kleinhirn und in der Großhirnrinde betroffen sind. Seltsamerweise hatte keine der Katzen auf rohem Fleisch irgendwelche dieser Probleme, aber Millionen von Menschen sind von einem oder mehreren davon betroffen und haben keine Vorstellung von der Ursache, und in den meisten Fällen auch ihre Ärzte nicht. Sie fügen von diesen Katzen hinzu, der Mangel macht die Versuchstiere so arm an wichtigen vitalisierenden Faktoren, dass die dritte Generation nicht über die Zeit hinaus leben kann, die beim Menschen der Kindheit entspricht. Warum hatten nur die Katzen, die mit gekochtem Fleisch gefüttert wurden, all diese Probleme? Wir müssen uns daran erinnern, dass alle Proteine Stickstoff und Schwefel enthalten, die sich, wenn sie im Körper freigesetzt werden, mit Wasser und anderen Stoffen verbinden, um zerstörerische Harnsäure und schweflige oder schwefelige Säuren zu bilden, die alle sofort durch die alkalischen Mineralien neutralisiert werden müssen, um eine Zellzerstörung zu verhindern. Wenn keine Mineralien sofort verfügbar sind, zerstören sie lebendes Gewebe, um sie zu erhalten. Dies wiederum wird mehr Stickstoff und Schwefel freisetzen, um den Prozess endlos fortzusetzen. Darüber hinaus enthalten alle Arten von Tierfleisch Proteine und Säuren, die während des Verdauungsprozesses abgebaut werden, und diese Experimente beweisen schlüssig, dass das Kochen von Fleisch sehr viel mehr Protein abbaut, was zur Bildung von mehr dieser Säuren führt, die eindeutig was waren zerstörte das Leben der Katzen. Wenn Menschen die gleichen oder gleichwertigen Ergebnisse vermeiden wollen, müssen sie für den Rest ihres Lebens auf gekochtes Fleisch verzichten, und ich glaube, sie sollten alles Fleisch aufgeben. Diese Säuren bauen Körpergewebe ab, und Keime entstehen lediglich als Aasfresser, wenn wir durch eine säurefreie Ernährung den Gewebeabbau stoppen können, beenden wir auch die Gefahr durch Keime sowie die Beschwerden der Entkalkung und des Fleischverzichts. Eine Reduzierung des insgesamt verzerrten Proteins würde dies in großem Maße erreichen. Dr. M. Hindbede, berühmter dänischer Ernährungsberater, sagt, 150 Pfund. Man kann auf einer halben Unze leben. Von Protein pro Tag und gesünder sein als eine Person, die eine größere Menge isst, und er fügt hinzu, es sollte pflanzliches Protein sein. In biblischen Zeiten aßen die Menschen Früchte und Nüsse und hatten eine gute Gesundheit bis zu einem Alter von über 900 Jahren, aber in Noahs Sintflut waren Früchte und Nüsse so erschöpft, dass der Mensch seitdem Fleisch roh und gekocht gegessen hat und wie diese Katzen gelitten hat und gestorben ist. Dr. J. Bittner aus Yakama, Washington, hat Darminfektionen bei kleinen Kindern geheilt, indem er dem Patienten 2 Tage lang jegliche Milch und Eiweiß entzog und ihm eine Menge Apfelmark verabreichte, das eine beträchtliche antiseptische Wirkung hat. Er heilte etwa 90% seiner Fälle mit dieser 2-tägigen Behandlung, obwohl er viele Rückfälle unter den 10% hatte, denen Milch und Eiweiß erlaubt waren. Ich glaube, dass dies auf die kurze Behandlung zurückzuführen ist, die nicht das gesamte Abfallprotein im System vollständig eliminiert. 4, 6 oder 8 Tage oder sogar längere Perioden ohne Milch oder Protein in den schwereren Fällen haben bessere Ergebnisse. Er hatte jedoch nur einen Todesfall in 946 Fällen, eine weitaus bessere Bilanz als der durchschnittliche Arzt normalerweise bei solchen Problemen hat. Siehe mein Buch Prolongation of Life Trocardit, Seite 77 bis 82. Es gibt viele Autoritäten, die behaupten, dass ein gut mineralisiertes System, wie wir es bei einer vegetarischen oder fruchtigen Ernährung hätten, absolut immun gegen jede Art von Keimwirkung wäre. Dr. J. Kreer sagt in The Physician in the House und auch in The Druckless Road to Perfect Health, dass in Fällen von Diphtherie, wenn der Patient den Hals jede Stunde mit Zitronensaft gurgelt, dies die falsche Membran losschneidet, so dass sie kommt aus. Möglicherweise wäre häufigeres Gurgeln besser, und eine ausschließliche Fruchtsaftdiät für einige Tage würde die normale Gesundheit schnell wiederherstellen. Ein sehr hoher Prozentsatz aller körperlichen Störungen in den Tropen sind Darmerkrankungen, manches falsche Essen, manches falsche Trinken, ein paar Keime. Alles in allem liegt die Hauptgefahr bei dem, was gegessen und getrunken wird, und die Sache ist so einfach, es sei denn, sie sind ein Vielfraß, dass es absurd erscheint, dass jeder, der den Äquator entlang reist, nicht die ganze Strecke fit sein sollte. In einem Artikel mit dem Titel Lemonsquash Hing Ro und Thurled in der Saturday Evening Post vom 24. Juli 1926, Seite 68, rät Samuel Blüte allen Besuchern, die nicht an tropische Länder akklimatisiert sind, Fleisch und Alkohol vollständig zu vermeiden und auf ein Minimum zu reduzieren Menge an verzehrten Proteinen und Stärke und ernähren sich hauptsächlich von Obst und Gemüse. Er addiert, Zitronenkürbis ist das Allheilmittel für zarte Füße in den Tropen. Er ist der Regulator, der Erwecker, der Beschützer gegen Fieber, der Keimkiller, der Feind tropischer Säuren, der Feind rheumatischer Erkrankungen, der Durstlöscher, der general effiziente hygienische Handwerker im Körper. Zweifellos sind Orange und Zitrone die 2 wohltönendsten Früchte, die der Mensch kennt, und in den Tropen erstrahlt die Zitrone am stärksten. Es ist ein hygienischer Polizist, der den Körper überwacht, streng auf die Leber achtet, reichlich die benötigten Mineralsalze liefert und bei der Verbrennung eine alkalische Asche hinterlässt, die die Säuren neutralisiert, die so reichlich das Ergebnis tropischer Lebensbedingungen sind. Die Zitrone ist ein Freund, Helfer und Begleiter, und die Art, sie zu verwenden, ist im Kürbis. Er sagt weiter, dass Zitronenkürbis eine Limonade ist, wie wir sie kennen, die aus frischen Zitronen hergestellt wird, während Flaschenlimonade in den Tropen eine Zitronensäurezubereitung ist, die normalerweise in ihrer Zusammensetzung künstlich ist und vermieden werden sollte. Er rät auch, keinen oder sehr wenig Zucker zu verwenden und darauf zu achten, dass der Kürbis aus frischen Früchten und gutem Wasser hergestellt wird. Er addiert, hol es dir und trink es literweise. Trinke 5 oder 6 oder 7 oder 10 Zitronenkürbisse pro Tag. Trinke jedes Mal einen, wenn du Durst verspürst, aber immer zwischen den Mahlzeiten, niemals zu den Mahlzeiten, leck sie auf. Sie sind cool, sie erfrischen, sie schmecken gut und sie sind sicher, lebensrettend, ohne Tee und Kaffee geht es besser. Ich habe mich buchstäblich um die Welt gequetscht. Als ich in den Tropen war, verging kein Tag, an dem ich nicht 8 oder 10 davon getrunken habe, und in den kühleren Klimazonen habe ich 2 oder 3 genommen. Ich habe sie direkt ohne Zucker getrunken. Obst und Zucker ergeben kein gutes Essen oder Getränkekombination. Das Ergebnis war wunderbar. Die Zitronenkürbisse hielten alle Körperfunktionen normal, hielten mich bei bester Gesundheit und ich bin schon weit über meinen 50. Geburtstag hinaus. Ich hatte keine Schmerzen, keine Verdauungsstörung, keine körperlichen Beschwerden jeglicher Art und war die ganze Zeit über perfekt fit und kerngesund. Nur ein wenig Sorge um das Essen und der fleißige Verzehr von Zitronenkürbis haben es getan. Dasselbe Getränk, Limonade, sowie andere wie Ananassaft, Grapefruit, Orangen und die kalte gepressten Säfte des grünen Blattgemüses sowie Rüben, Karotten, Tomaten und so weiter sind alle reich an den zur Bekämpfung erforderlichen Mineraliensäure. Und wir können kleinere Mengen davon verwenden, wenn wir Fleisch und Spirituosen vermeiden und die Menge an säurebildenden Proteinen und Stärken auf den Mindestbedarf des Körpers beschränken. Eine richtige Ernährung wird jede Infektion sowie die meisten anderen Formen von Krankheit kontrollieren. Ende.